Guten Tag, Bestie.
Servus.
Hey, Benny, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut, danke.
Ich dachte, fange mal eine Folge so an. Ja, mach ruhig auf. Musst du nicht im Leisen machen. Im Leisen. Im Entfernen. Vom Mikro entfernen. Ich habe mir gedacht, ich höre so oft Podcasts, die irgendwie so anfangen, als würden sich die Leute dann in dem Moment gerade erst sehen, dass man das vielleicht mal ausprobiert.
Das durchschaut man auch immer mal sofort. Also mich stört das, wenn ich das höre, weil ich immer merke, dass es fake ist.
Wenn Markus Lanz und Richard David Precht ihren Podcast eröffnen, ist es klassischerweise immer mit den Worten von Markus Lanz, hallo, wo erwische ich dich gerade?
Ja, und das, ich habe sogar schon bei unserem Wie geht's dir manchmal gedacht, dass das schon so ein bisschen fakey ist.
Du hast, was hast du in der Hand? Was ist das?
Das ist Franzi, der Franzbrötchenlikör. Man darf das nicht bayerisch aussprechen, weil das ja sehr norddeutsch ist.
Ja.
In Hamburg gebraut, möchte ich sagen.
Aber wir trinken, okay. Prost auf diese Folge. Sie wird ganz besonders.
Ja, ein Sahne-Likör. Ich finde, es gibt verschiedene Franzbrötchen-Likör inzwischen. Das ist auch einer dieser Trends. Guck mal, die Haare der Frau auf dem...
Sieht aus wie ein Franzbrötchen.
Ja, die hat Haare aus Franzbrötchen.
Da muss ich reinbeißen. Sofort ein Foto machen, damit ich das bei Insta verwenden kann. Das muss nicht gut aussehen. Man muss nur sehen, was es ist.
Es ist nur für Insta. Es muss nicht gut aussehen.
Nee, so mache ich immer schon meine Fotos, auch privat. Hauptsache,
nicht schön.
Es geht so eher zweckmäßig, möglichst viel zu sehen.
Ja. Praktisch.
Praktisch.
Du bist die einzige Person auf Instagram, die praktisch... Ja.
Wir sind der pragmatischste der Instagram-Account, den es gibt.
Titelstory des Spiegels, die neue Generation, hat das neue wichtigste Wert, ist Schönheit.
Und dir kommt das jetzt aber fake vor, wenn wir so tun, weil wir ja schon anderthalb Stunden uns
privat unterhalten haben. Ich habe das immer als so ein bisschen so ein Element, das künstlich ist, während der Rest unseres Podcasts ja gar nicht künstlich ist. Und mich stört das bei anderen immer, wenn die sich begrüßen und du sofort weißt, ihr müsst gerade schon eine halbe Stunde im Studio zusammen
sitzen. Guck mal, das mit dem Wie geht's dir ist, glaube ich, irgendwann aus so einem Nettigkeitsbattle entstanden. Dass ich dich schon auch vielleicht, weil mir keine besseren eigenen Einstiege eingefallen sind, mal dich erstmal ins Reden bringen wollte.
Ja.
Und deswegen gefragt habe. Und dann irgendwann festgestellt wurde, du fragst nicht so oft zurück.
Ja.
Und dann dachte ich muss das auch weitermachen, weil es von mir erwartet wird.
Hast du recht.
Es interessiert mich gar nicht immer so doll. Oder manchmal, so wie heute, ich hätte das erste nicht sagen sollen, so wie heute haben wir ja schon alles besprochen, wie es uns gerade geht. Also meistens weiß ich ja, wie es dir geht, bevor wir diese Folgen
aufnehmen. Du hast gar kein Argument gebraucht.
Nee, ich weiß. Wir haben mir selber diskutiert. Warum eigentlich?
Wie geht's dir denn, Tim?
Mir geht's hervorragend. Du bist ein sehr höflicher Mann.
Danke.
Heute ist der 1.11. Liebe Freunde und Freunde da draußen, herzlich willkommen zu dieser Folge der Beleuchteten Brüder. Wir werden eine gute Folge haben, ich bin mir so sicher. Und zwar ist es nicht nur so, dass mein Handy bis zum Bersten voll ist mit Dingen, die ich eigentlich loswerden möchte. Aber am allermeisten möchte ich und sicherlich jeder Mensch, der diesen Podcast verfolgt, wissen,
wie es im Urlaub war.
War der Massage-Workshop.
Ach, Scheiße. Ich dachte, das ist Ironie jetzt und du fragst nach dem Urlaub. Ich dachte, das räumen wir gleich aus dem Weg, damit der gute Teil der
Episode. Nix Ironie, beginnt. Ich möchte gleich in Medias
Res. Der Massage-Workshop, den habe ich ja schon angekündigt. Ja,
7 Stunden und du hast am Ende deine Jacke und deine Hose vergessen.
Die habe ich aber immer noch nicht abgeholt, weil ich vergessen habe, sie an dem Tag abzuholen, an dem ich sie abholen sollte.
Ich möchte alles dazu wissen.
Es hat viel mit Vergessen zu tun. Massage lässt einen vergessen. Deswegen empfehle ich Massage für alle diejenigen, deren Leben schlecht ist und die es lieber vergessen. Mm. Ich trinke, um zu vergessen, sagen manche. Mm-hmm. Ich lasse mich massieren, um zu vergessen. Die haben das tatsächlich angekündigt. Die haben gesagt, wir sollen richtig gut nach unseren Sachen gucken, weil das häufig vorkommt, dass man nach der Session so döschig unterwegs ist.
Ich möchte nicht, dass du am Ende anfängst. Kannst du bitte
chronologisch
erzählen? Ich möchte, dass du diesmal...
künstlerischer Narrator bin.
Lass die Kunst mal weg, wir wollen Pragmatismus.
Das hat nichts mit Massage zu tun. Doch, alles was. Es gibt ja ganz handfeste Kniffe. Also das ganze Ding war gut. Also erstmal als Gesamtwertung, es hat sich gelohnt.
Hatte es einen erotischen Über- oder Unterbau?
Nein.
Okay.
Wobei die eine Person, die dabei war, die Es gibt viel darüber eigentlich zu erzählen. Eine Frau hat es angeleitet und es ist eigentlich der Auftakt zu einer Massageausbildung. Man steht aber explizit, man kann das auch buchen, wenn man nur einmalig so. Mhm.
Aber wenn eine richtige Ausbildung machen möchte, muss das durchlaufen.
Der fängt damit an. Ja. Das ist so eine Art Einstieg.
Man so ein Idiotenhügel wie beim Skifahren.
Ja. Und die hat dazu 3 AssistentInnen noch gehabt, die selber die Ausbildung gerade abgeschlossen haben und jetzt in diesem ersten Modul. Und das war völlig übertrieben, unnötig viel und hat gar nichts gebracht, dass die da waren eigentlich.
Wie viele Leute waren da
als zahlende Kunden, in Anführungszeichen?
Ja, genau.
Ich glaube, mit uns waren es so 8 vielleicht.
Mhm. Alles Paare?
Nee.
Okay.
Wir waren das einzige Paar. Es gibt nämlich auch ein Paar, ein Angebot für Paare.
Ja.
Aber das hat meine Frau mit Absicht nicht gebucht, weil sie hatte halt Bock auf den Massageteil und wollte nicht, dass da noch irgendwelche seltsamen Sachen sind. Hier und jetzt säuselt dein Partner irgendwas Schönes ins Ohr oder so ein Kack. Und deswegen hat sie sehr pragmatisch gesagt, wir machen hier das Brot und Butter der Massagekunst.
Du umgibst dich gerne mit pragmatischen Menschen.
So, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass meine Frau pragmatisch ist. Ich glaube nicht.
Deine Frau ist die Definition von pragmatisch.
Ich dachte, das wäre ich und sie nicht. Aber nee, das ist ein Thema für nicht hier.
Das machen wir nicht hier. und nicht ohne sie.
Und diese eine Assistentin, die wurde am Anfang als Anschauungsobjekt
schön
massiert.
Ja.
Was auch jeder andere von uns hätte machen können. Das war auch nicht nötig, dass sie das war. Und die hat von wegen erotischer Unterton bei jeder Berührung so geklungen, als wäre sie kurz vorm Orgasmus. Und zwar mit einer...
Die berührt wurde.
Ja, mit einer seltsamen gespielt. Die war eigentlich total nett hinterher. So, aber das als erster Einstieg war es, dass ich dachte, da standen halt so ganz unterschiedliche Leute, alte, wir, Paar, nicht Paar und wollten halt so ein bisschen... Und sie war bei jedem Druck, weil sie so... die ganze... Super übertrieben. Und das war das einzige Erotische, was an dem Tag passiert ist, wenn man das erotisch fand. Ich fand es eher irritierend. Weil es so fake war.
Mhm, verstehe. Fake is not hot.
Muss dieser Workshop 7 Stunden dauern? Auf gar keinen Fall.
Das hätte mich schon interessiert, also, wie man die Zeit füllt.
Ja, das hätte mich auch interessiert, aber ich habe es leider nicht erfahren.
Da war keine Zeit gefüllt.
Also,
da war nur Zeit.
Wenn man das so von außen beobachtet hätte, hätte man sagen können, das ist meine absolute Anti-Veranstaltung gewesen. Die Einleitung viel zu lang, viel zu viele Worte, ohne was zu sagen. Ganz viel, ja, und so, aber auch so.
Achtsamkeit.
Und jetzt sagt man was. Ja, es hatte sowas davon. Die Frau war aber eigentlich total cool, die das gemacht hat.
Mhm.
Die war, das war gar nichts. Und dann aber alle antworten, alle so nett. Und ich freue mich auch, wie das hier mit den Menschen wird. Ich bin ganz gespannt auf die Begegnung mit euch. Und einmal am Anfang die Hand geben und so ein Ankommen weitergeben. Also Energie, so richtig, ja, wie ich nicht bin. Und dann die erste Sache, wir tanzen uns erstmal ein. Und dann bewegen sich alles und manche auch so mit Auslassen. Ich weiß nicht, ob man dazu Capoeira-Bewegung sagen kann. Ich würde das Wort jetzt mal benutzen. Aber ich habe einfach gedacht, hey, das ist jetzt der Tag. Mal gucken, was ich mitnehme. Ich lasse mich mal voll drauf ein.
Wunderbar.
Ich bin jetzt nicht so heftig ins Warmtanzen eingestiegen. Aber ich fand die alle nett. Und dann war es einfach so, dass wir wirklich gegenseitig, wechselseitig uns massiert haben, gezeigt bekommen, was, wie, wo, sind so ein Programm durchgegangen und so weiter. Und das hätte man bestimmt auch auf 2,5 Stunden machen können, aber so waren es halt 7.
Okay, aber
war irgendwie auch okay.
Was hatte ich jetzt in den Zustand, ich vergesse meine Hose gebracht?
Naja, wenn du halt so tatsächlich, das war halt jeweils eine Stunde, also man hat sich wechselseitig eine Stunde massiert.
Ging das 7 Stunden am Stück?
Mit einer Mittagspause.
Wow, ich dachte, es wären vielleicht so 7 einzelne Stunden in 7 Wochen gewesen. Wow.
7 Stunden am Stück, ein Tag.
Dafür habt ihr eure Kinder wegorganisiert.
Ja, einfach mal was zusammen machen, was wir noch nicht gemacht haben.
Das stimmt, das
ist cool. Und das war cool, wir haben über ganz viele Sachen geredet.
Mhm, kann ich mir vorstellen.
Bei der Vorstellungsrunde haben wir auch gesagt, dass das auch einer der Gründe ist, dass wir mal wieder was zusammen machen, was nichts ist, was wir sonst zusammen machen. Und dann war so ein Mittagessen und dann ging es, war so die Frage, ja, wo kann man hier hingehen? Und habe gesagt, und dann kam so ein einzelner Typ, der einzeln da war und meinte, ah, da will ich auch hin, kann ich mitkommen? So, hast du uns nicht zugehört? So, war dann aber auch super nett und interessant, der Typ.
Das
war auch
das
okay.
Spricht auch sehr für euch, dass ihr euch dann trotzdem so darauf einlassen könnt, um trotzdem gute Zeit zu verbringen, auch wenn es nicht so wie geplant abgelaufen ist.
Er hatte auch ungefähr 80% Redeanteil
damit. Kann ich mir auch vorstellen.
Aber war wirklich interessant. Er hat von seinem Wohnprojekt erzählt, das er mit anderen zusammen teilt. So eine Veranstaltung war das. Aber ich bin da gut durchgekommen. Ich bereue nichts, außer dass ich nochmal hin muss, um meine Jacke und Hose zu holen.
Aber was hattest du denn statt deiner Hose
an? Meine Jogginghose. Okay. Das wurde nämlich extra gesagt am Anfang, haben wir uns umgezogen. Aber wenn du von so einer Veranstaltung weggehst, gehst du irgendwie nicht davon aus, dass du eine Hose wechseln musst.
Aber du weißt doch, dass du mit einer anderen da hingegangen bist. Nee,
hab ich vergessen. Ich hätte auch in Wahrheit einfach direkt mit der Jogginghose hingehen sollen. Das wäre viel besser gewesen.
Das stimmt. Warum überhaupt der Aufwand mit dem Wechsel?
Warum? Weiß ich nicht.
Vielleicht, weil es Leute gibt, die sagen, wer in der Öffentlichkeit Jogginghose trägt, ist
das allerletzte Leben verloren. Ja,
das ist Lagerfeld, angeblich, ihm zugeteilt. Okay, dann kann ich ganz kurz, war da noch was zum Massageding? Dann kann ich ganz kurz berichten.
Von der Brett hatte ich ja schon erzählt, ne?
Von was?
Von der Spielemesse.
Ja, da hast du in der letzten Folge von erzählt. Ich war heute mit meiner Frau bei einer Zaubershow im Zentralkomitee in Hamburg.
Ah, das hattest du doch erzählt. Hatten wir da im Podcast drüber gesprochen?
Nein.
Du hast ja von dem Mentalisten-mäßigen geredet.
Timon und
hinterher
Groß.
Hast du gesagt,
Groß, Timon Krause.
Und danach hast du nämlich erzählt, dass das im Zentralkomitee.
Habe ich, glaube ich, nicht erzählt.
Doch,
aber ist auch egal.
Dass ich da mal hingehen soll, wenn ich mich für Zauberei interessiere.
Ach, zu Jan Logemann, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich da schon die Tickets dafür hatte. Doch, wahrscheinlich. Ist auch egal jetzt. Jedenfalls war ich heute da. Ist da regelmäßig, das stimmt. Und ich habe den aber vor ein paar Jahren schon mal gesehen, gemeinsam mit meinem echten Bruder. Und da war das eine richtig, richtig, richtig coole Zaubershow. So cool, dass ich diesen Typen ja irgendwann sogar mal angeschrieben habe, weil als ich meine Frau geheiratet habe und wir unsere Hochzeitsfeier geplant haben, habe ich irgendwann mal so aus dem Witz heraus gesagt, oh, ich hätte voll gern einen Zauberer auf der Hochzeit. Und dann wurde das ernsthaft verfolgt und dann fand ich den Gedanken auch wirklich gut.
Also ich dachte, du willst dann den Zauberer machen?
Nein, nein, nicht machen. Ich möchte einen haben. Ich möchte einen engagieren, der da irgendwie so 2 Stunden lang oder 1 Stunde durch die Reihen läuft und so Close-Up-Magic-Tricks mit den Leuten macht. Hätte ich richtig cool gefunden. Habe ich den angeschrieben. Per Mail, nie drauf geantwortet. Aber heute war ich wieder da, weil ich seinen Namen gesehen habe.
Gestern?
Heute.
Ach, heute?
Heute um 14 Uhr war das.
Oh, was ist das für eine Zeit?
Ja, genau da hätte man schon mal skeptisch werden können. Und tatsächlich habe ich die Karten schon vor einigen Monaten gekauft und auch immer vergessen, weil die Karten hingen nicht am Kühlschrank, sondern die gab es nur digital. Deswegen hatte ich es nur in meinem Wallet drin. Deswegen hatte ich das so lange nicht auf dem Zettel und dann habe ich mir nur gesehen, das ist heute. Natürlich gehe ich davon aus, es ist abends und habe dann heute früh geguckt. Oh, das ist ja 14 Uhr. Deswegen
hast du auch doch heute Zeit.
Exakt, so ist es. Weil ich dachte, ich hätte heute keine Zeit, weil ich dachte, ich gehe zu Jan Logemann. Aber dann habe ich festgestellt, heute am 1.11. Mittlerweile ist es 21.27 Uhr. Das ist erst um 14 Uhr. Können wir es ja heute Abend treffen.
Ja.
Deswegen nehmen wir jetzt diesen Podcast auf. Es war um 14 Uhr und es hieß Simsala Samstag. Und als meine Frau und ich dann da ankamen.
Wir waren die einzigen über 12.
Wir waren die einzigen über 12 ohne eigene Kinder, glaube ich. Also da passen, glaube ich, 150 Leute rein und davon waren ungefähr 70 Kinder. Und die Show war auch, und das muss man fairerweise sagen, hat meine Frau dann noch so aus dem Text des Programms rausgestellt, eine Familienshow. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht. Ich habe nur den Namen gelesen, dachte, den habe ich schon mal gesehen. Der war da gut. Der wird wieder gut sein. Und dann war das so eine totale Kindershow.
Und war er gut?
Er war gut, er ist ein guter Typ. Und er hat auch ganz am Ende nochmal tatsächlich Close-Up-Kartentrick-Magie gemacht. Aber nur ganz am Ende. Und das ist das, wo er richtig gut ist. Der ist da irgendwie Europameister mal gewesen im Karten-Close-Up-Magic. Sowas gibt es offenbar. Aber der ist wirklich... Ich habe mich ja... so halb ernsthaft mal mit dieser ganzen Thematik Zauberei, Kartentricks und so beschäftigt, extrem viele YouTube- und Instagram-Videos dazu angeguckt und einige Sachen probiert. Deswegen habe ich so eine grobe Idee, wie so manche Sachen funktionieren und weiß auch, dass es halt gerade bei Kartenmagie darum geht, sehr fingerfertig zu sein. Und wenn man weiß, wie diese Tricks eigentlich funktionieren, man probiert die selber und merkt, wie schwierig das ist, dann hat man auch noch mal mehr Respekt für die Kunst dahinter. Und das kann der halt extrem gut. Das hat er auch, als ich mit meinem Bruder damals da war, sehr viel gemacht. Aber heute hat er eher so mit so Props gearbeitet, so Seile, die so locker waren. Und dann hat er irgendwo gedreht, dann war sie steif. Und er hat immer so getan. Als wüsste er nicht, wie es geht. Er meinte, ich habe hier dieses Wabbelseil und hatte daran so ein bisschen rumgefunden. Dann war es ganz, ganz gerade. Er hat gesagt, naja, ich habe mal einen Zauberer kennengelernt, der konnte das ganz gerade machen. Dann haben die Kinder alle gerufen, der ist gerade, der ist jetzt gerade.
Jetzt kommt das Krokodil.
Und da war ich mit meiner Frau und ich habe mich hinterher bei ihr entschuldigt.
Und?
Sie fand es trotzdem ganz süß. Es war auch ganz süß. Da waren auch so ein, zwei ganz, ganz, ganz gute Sachen so zwischendrin. Aber das,
also ich glaube, wenn man Kinder hat und dahin geht, freut man sich,
weil
man
sonst so viel Scheiße Fall. Sieht. Auf jeden Fall freut man sich dann. Das ist schon gerade so für so eine Eltern-Kind-Veranstaltungsgeschichte eine gute Sache, weil auch die Erwachsenen
was davon haben. Aber die Kinder wahrscheinlich auch eher so 3 bis 7, oder?
Nee, so 6 bis 10.
Okay. Simsala Samstag. Simsala das war Samstag. Heute dein Samstag.
Ja, Loge mal. Der nächste ist schon ausverkauft, aber im neuen Jahr wird es weitere Termine geben. Er freut sich, wenn ihr dahin geht. Ist ein netter Mann. Und ich hoffe, er macht auch nochmal erwachsene Zaubershows, weil das würde ich machen, mir auch nochmal angucken. Aber das heute war ein bisschen fail. Ich fühlte mich sehr fehl am Platz. Meine Frau war auch nicht so glücklich am Anfang.
So wie ich am Anfang, als angefangen wurde zu tanzen bei der Massage.
Ja. Vielleicht.
Ach, ich muss wirklich, die hat das wirklich gut gemacht. Das war schon echt cool. Und das hat gut getan. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt besser massieren könnte als vorher.
Aber magst du gern massieren?
Es ist tatsächlich so, das ist das Entscheidende. Es gab so ein paar sehr einfache Hinweise, wie massieren nicht anstrengend wird.
Ja.
Also sowas Simples wie, benutzt dein Gewicht und nicht deine Muskeln.
Mhm.
Man kann aber sich anders hinstellen.
Aber wenn man mit dem Daumen so dreht, das ist ja eigentlich immer nur in der Daumenmuskulatur.
Ja, das denkt man auch, aber erstens, du musst gar nicht so viel immer mit dem Daumen drängen. Und wenn du irgendwie die richtigen Bewegungen machst und nicht einfach nur so rumrödelst und vielleicht auch anders stehst, ein Riesenvorteil ist auch, die Liege ist ein bisschen niedriger. Oder also sonst sitzt oder kniest oder liegst ja mit auf dem Bett. Zum Beispiel auf dem Sofa ist noch schlimmer, da kannst du nicht so richtig rumgehen. Aber so eine Liege zu haben, die auf der richtigen Höhe ist, dass du bequem da die Hände auflegen kannst.
Wie nackt musste man da sein? Was war das Nackteste, was du
hast? Also man hat seine Unterhose angelassen.
Und sonst nix?
Ja.
Okay. Und Frauen-BH?
Nee.
Nee?
Nee. Aber halt hingelegt.
Ja,
auf dem Bauch liegend.
Ja.
Es gab keine Brustmassage.
Hast du Nippel gesehen? Hast du irgendeinen weiblichen Nippel gesehen? Nur männliche?
Ja.
Wie viele männliche Nippel hast du gesehen?
8 oder so?
Mit 8 bis 9. Okay. Mark Wahlberg war auch da.
Also, Gewichtverlagerung. Dadurch, wie du stehst, der Abstand und wieder der Winkel oder so weiter, kannst du ganz viel Kraft dir sparen.
Mhm.
Und wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie drückst, sondern ist es auch mit den Daumen, man verkrampft nicht so leicht, man ist insgesamt lockerer,
hat
einen stabileren Stand. Das war schon cool. Und auch massiert zu werden auf diese Art und Weise, gute Sache.
Okay. Ich finde massieren und massiert werden beides nicht gut. Von daher.
Aber du hast gerade dafür geworben, mehr zu kuscheln und zu streicheln.
Mhm.
Und das ist auch eine Form. Also wenn einem das liegt, kann man mal machen.
Kann man mal machen. Also keine hundertprozentige Empfehlung. Wer interessiert ist, sagt ja.
Mhm.
Okay.
Okay. So, jetzt ist die Entscheidung. Jetzt hast du erzählt von deiner Simsaler Samstag. Ich habe jetzt erzählt von meiner Massage. Aber ich wollte eigentlich erzählen von dem gestrigen Tag. Denn gestern war
Halloween.
Wir haben eine wiederkehrende Kategorie in diesem
Podcast. Da hätte ich auch noch nachgefragt.
Was macht Benny an Halloween?
Was hat Benny an Halloween gemacht?
Ja. Letztes Jahr weißer Vorhang, Overhead-Projektor, Hörner, gruselige Musik, sehr simpel.
Habe ich gesehen.
Das Jahr davor, also das danach, vorletztes Jahr, Garage als Monster verkleidet, ich mit der Heckenschere und blutverschmiertem Gesicht und Regenjacke.
Mit der Bluetooth-Box haben wir drüber gesprochen, ausführlich in diesem Podcast.
Letztes Jahr,
habe ich gesehen.
Als Totengräber, mit dem Grab ausgehoben, wo die Süßigkeiten drin sind und einer gruseligen Stimme mit der Bluetooth-Box, die aus dem Gebüsch schreit, hol mich hier raus.
Hast du ausführlich erzählt, habe ich nicht gesehen.
Gestern, ich habe keinen Bock.
Oh.
Ich denke mir, nee, es ist wieder cool, ich finde es richtig.
Und war einer der Gründe, warum du auch gesagt hast, dass gestern nicht geht, zum Treffen.
Mhm. Stimmt, weil Halloween ist.
Genau.
Und irgendwie, wir waren noch so im Ferienmodus, ich hatte irgendwie keine große Lust, das vorzubereiten. Und ich habe ja selber letztes Mal erzählt, dass das so ein bisschen was ist, man gibt irgendwie dem Stadtteil was in der Hoffnung, dass der Stadtteil aufwacht und dann auch man schürt die Community so ein bisschen. Mhm. Und das wird auch wirklich anerkannt und sich gefreut. Und die Reaktionen sind ja immer toll. Aber man muss sich halt was überlegen. Das ist gar nicht so leicht. Du kannst nicht einfach ein Vampirgebiss in die Fresse stopfen und die Tür aufmachen und sagen, nee, das reicht nicht. Sondern es darf auch nicht zu kompliziert und aufwendig sein. Das muss umsetzbar sein, aber schon einen Effekt haben. Soll sich nicht wiederholen. Da kommen immer dieselben Familien. Ne? Oh. Und meine Frau war dann diejenige, die gesagt hat, komm, wir ziehen durch, wir müssen was machen. Und hat dann immer wieder per WhatsApp mir Vorschläge gemacht oder Sachen gefragt oder
und hat sich reingehängt.
Wir sind doch wieder in so einen geilen kreativen Prozess gekommen, was ist funktioniert. Und irgendwann hat sie gesagt, so einfach auf eine Isomatte vielleicht legen. Weil ich hatte immer gesagt, das Geile ist, wenn da was ist, was irgendwie seltsam ist und man darauf zugehen muss. Mhm. Ich darf nicht zu gruselig sein, ich habe keinen Bock auf so Feuer und Hörner und Pop-Up-Effekte und Jumpscares, aber irgendwie irgendwas Seltsames.
Deswegen, eerie wäre eerie. Der englische Begriff.
Sehr gut. Und hinlegen, einfach auf der Straße, auf dem Bürgersteig oder so, irgendwo, das fand ich schon interessant. Mhm. Und was wir dann daraus gemacht haben, ist Biertisch und Bierbank davor, weißes Laken drüber.
Vorne auf der Straße, ja?
Vor, nicht auf der Straße, sondern vor unserem Küchenfenster,
ja.
Rasenfläche. Weißes Laken drüber, unten auf die Bank, Kerzen und so ein Blumenstrauß, der schon so ein bisschen verwelkt ist.
Beerdigung
untersagt-mäßig. Genau, aufgebahrt. Ich habe mir meinen hässlichen, alten, unpassenden, schrecklichen Nadelstreifenanzug aus dem Schrank geholt, der schon so ein bisschen verstaubt war. Wir haben mich bleich geschminkt mit Schwarz unter den Augen. Und dann habe ich mich Krawatte, Hemd, Anzugsschuhe, habe ich mich einfach so regungslos da draufgelegt und die Süßigkeitenschale in der Hand gehalten.
Geil.
Und dann nur die Kerzen. Und die Effekte, das war so geil. Erstmal kamen Leute, die gesagt haben, das ist das Haus. Und ich höre dann immer nur, ich habe die Augen zu, ich habe noch so Orgelmusik, so richtig mit so einem Gewitter im Hintergrund, so Dracula offener Sarg mäßig. Und dann Leute, das ist das Haus, das sind die, die letztes Jahr das mit dem Grab gemacht haben und so. Und dann hinterher mir sowas gesagt haben, wie bestes Haus, coolste Leute, wow. Jedes Jahr das Geilste, vielen Dank, dass ihr das macht. Die Erwachsenen, die lachen, die Kinder, die zögern, die erst zur Tür gehen und da liegt einer. Der ist doch nicht echt. Doch, Alter, ich glaube, das ist echt.
Aber hast du irgendwas gemacht? Hast du irgendwie was gesagt?
Ich habe möglichst gar nichts gemacht, aber ich muss das ja anpassen an die Kinder. Das heißt, wenn da wirklich kleine Kinder waren, wo ich merke, die haben Angst, dann habe ich als erstes immer die Hand gehoben und so zu mir hergewinkt, dass sie gemerkt haben, ich reagiere irgendwie drauf. Das war auch noch ein bisschen gruselig. Wenn es ganz schlimm war, was eigentlich selten vorkam, habe ich dann auch mal was gesagt.
Was denn? Hallo.
Ja, also ich habe sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Es war kalt, ich lag ohne Jacke da, 1,5 Stunden in der Kälte, ohne regungslos.
Was hat der Rest der Familie in der Zeit gemacht?
Die sind gelaufen, haben Süßigkeiten gesammelt.
Ach so, okay.
Und ich habe manchmal gar nichts gemacht, manchmal habe ich einfach plötzlich die Augen aufgemacht. Was den größten Effekt hatte, war, die sagen ja mal ihre Sprüche auf. Und das fand ich dann doof, wenn ich da gar nichts mache. Mhm. Das heißt, die haben ihre Sprüche aufgesagt und dann lag ich da und habe so gemacht. Als ob ich wieder zum Leben war, plötzlich, so ganz plötzlich eingeatmet. Und sie fanden es aber fast alle geil. Und je kleiner die Kinder, desto weniger Grusel hatten die. Mhm. Die sich am meisten gegruselt hatten, waren so, ey, Bro, da liegt der Alter, hey, hier ist eine JBL-Box, was ist los? So, die eigentlich schon zu alt sind, um zu laufen. Mhm. Und die haben sich teilweise gar nicht mal, der Alte, ey, der springt gleich auf, Alter. Ich trau mich nicht.
Aber wie schön, nochmal Kind sein, obwohl man eigentlich immer cool sein muss.
Genau.
Ganz cool.
Und dann kam einer aber immer näher und ganz langsam und hat irgendwann sich was genommen und habe ich ein Auge aufgemacht und meinte, Alter, du bist der einzig Mutige von denen hier. Du bist der Mutigste von allen, und er mich so eingeht. Und dann kam er nochmal wieder und meinte, kann ich für die anderen auch noch was nehmen? Oh nee. Ja. Alles klar. Ja.
Ja, okay. Dann macht euch doch schon mal Gedanken für nächstes Jahr, wie ihr das nochmal toppen wollt.
Ja, das ist natürlich echt scheiße. Irgendwann müssen wir wieder vorne anfangen, dann ist der Zyklus hoffentlich durchgelaufen. Aber ja, wir haben jetzt richtig Druck.
Wir haben Druck. Aber hat es denn mal so einen Effekt, dass jetzt so, wo ihr das so zuverlässig macht, dass auch mal andere jetzt so ein bisschen
nachziehen? Das Gefühl, es machen eher weniger.
Weniger,
okay. Einer hat mir jetzt erzählt, dass ja auch ein bisschen in der Nähe, dass die was machen, wo sie richtig die Gruppen einzeln reinlassen mit wenigen Leuten. Dann müssen die im Haus, wo alles krass, so mit Labyrinth und so, machen sich richtig Mühe.
Alter.
Dann so Aufgaben lösen müssen. Und am Ende kriegen sie dann Süßigkeiten. Und die, da kommen die Leute aus angrenzenden Stadtteilen und stehen Schlange.
Die haben viel Tagesfreizeit.
Und Bock da drauf.
Ja.
Ja, also es ist genau, wie ich die letzten Jahre auch gesagt habe. Ich finde, wenn man sich so ein Fest zu eigen macht, kann man es irgendwie auch cool machen.
Ja, das ist auch ein schönes Beispiel für zu eigen machen. Ja. Als ich irgendwie gestern so ein bisschen tagsüber unterwegs war beim Laufen, sind mir so, es war nicht mehr Tag, es war auf jeden Fall schon dunkel irgendwann. Und dann gingen dann die ersten Horden los. Ich habe Horde, habe ich gerade mit meiner Frau gestern drüber gesprochen. Ab wann sind Kinder eine Horde? Wie viele? Drei sind zu wenig, ja. Vier würde ich sagen, ist auch zu wenig. Nee,
ich hätte eher gedacht, es geht so bei 8 los.
Bei 8 fängt's an.
Mit Horde. Horde muss schon.
Ja.
Sonst ist es eine Gruppe.
Ja, ich wäre auch fast schon bei 2-stellig.
Mhm.
Eine Horde muss 2-stellig sein. Dann waren es keine Horden, sondern große Gruppen.
Ach so, das habe ich nämlich aber auch gedacht. Es braucht auch für solche Sachen eigentlich eine Etikette. Denn wenn man sowas macht wie wir, wird das total zerstört dadurch, wenn dann so Gruppen mit 15 Erwachsenen und 25 Kindern kommen.
Ja, stimmt. Das ist wie so ein Theaterstück.
Ja, die stehen dann da alle um dich rum und dann sollst du für diese 25 irgendwas machen und dann erschrickst du ein Kind und die anderen stehen dahinter. Super scheiße, killt die ganze Atmosphäre, macht den Effekt kaputt und dann ist es einfach nur noch, hier sind 25 Süßigkeiten, fuck off. Das ist blöd. Also, und die machen das ja nicht aus Bösartigkeit, die machen das auch zu so Rennen zusammen, aber weil so viele halt einfach nur die Tür aufmachen und Süßigkeiten rausgeben, denken die, ach, dann laufen wir halt zusammen, ist doch nett. Ja. Nein, liebe Leute, trennt euch auf, kleine Gruppen von, ich sag mal,
wenn ihr eine Nachbarschaft habt, wo sowas passiert. Kinder. Also ich glaube, in Eppendorf findet man sowas eher gar nicht.
Bei uns findet man sowas auch nur bei uns. Nein, nicht nur. Andere machen auch was. Ja. Aber viele werfen dann einfach so gekaufte Spinnennetze über ihre Hecken und denken, das wäre gruselig.
Und genau darüber habe ich nachgedacht, als ich laufen war und so die erste kleine Gruppe von Kindern gesehen habe, wo irgendwie 2 Mädchen als Verkleidung so ein offensichtlich bei, keine Ahnung, Butni gekauftes Kleid hatten, wo einfach was orange war und dann auf der Brust so, als wäre da ein Kürbiskopf drauf.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, das wird Benny nicht mögen. Wenn er sowas sieht, das ist so einfach dieses industrialisierte, so wir kaufen billigen Scheiß, damit ihr euch billigen Scheiß schenken lassen könnt. Dann
sind alles dasselbe, alles sind gleich, niemand ist mehr besonders, wenn wir alle Abi-Jahrgänge schmieren sich die Schminke ins Gesicht mit Abi-Jahr, das ist alles, dann wird's nichts mehr. Ja. Aber allerdings, mein Sohn hat auch, wir haben so eine gar nicht große Verkleidungskiste und er wollte gerne ein Skelettkostüm eingekauft. Das haben wir dann gebraucht, bei Vinted da geholt. Und dann war nämlich seine Idee, er wollte, weil er auch an Halloween hatte er noch sein Basketballcamp, er wollte ein toter Basketballspieler sein.
Klar.
Und dann hat er sich dieses Skelettkostüm ganz einfach, nur so ein billiges Stoffding, ne, Kapuze und so, und hat darüber sein Trikot und ein Stirnband angezogen, was mega geil aussah. Und dann war halt ein toter Basketballspieler und irgendwie war das geil. Und ich habe mir, jedes Jahr sollen sich die Kinder einen Spruch ausdenken, weil ich es hasse, wenn die immer ankommen mit, wir sind die Geister, mögen gerne Kleister und wenn wir uns nichts geben, dann bleiben wir hier kleben. Guten Appetit. Wie so ein lustlos dahergetragter Gottesreim oder so ein Scheiß. Und jedes Jahr fällt den Kindern nicht so richtig was ein und jedes Jahr denke ich mir dann was aus. Und dieses Jahr, und ich bin dann, ist immer, dann nehmen sie das an oder nicht. Und dieses Jahr habe ich mir für ihn ausgedacht, hatten sie jeder einen eigenen Reim. Früher war ich Sportler, doch dann kam der Mord. Tja, jetzt bin ich ein Skelett und gehe hier nicht mehr weg. Außer ihr gebt mir was Süßes. Da war ich sehr stolz.
Sehr gut.
Und er hat sofort angenommen.
Schön gereimt.
Und mega performt. Ja. Auch mit dieser Mord, tja, super gut adaptiert. Ja. Und die Reaktionen sind super.
Glaube ich.
Wenn du den an der Tür hast, freust du dich, weil du vorher diese ganzen anderen
0815.
Wobei Kostüme waren dieses Jahr cool, aber das war sein Spruch, ja.
Und was war ihre?
Ja, sie war eine Hexe und da war ich dann auch schon so, ach, jetzt muss ich mir noch einen ausdenken und dann habe ich gekommen. Ist auch okay. Ich kann Hexen.
Wir haben Tierbesuch.
Tier ist da. Ich kann Hexen. Ihr könnt ja mal schätzen, wie gut euch das bekommt. Her mit den Bonbons.
Auch sweet. Ja, Gesa ist da.
Sie heißt nicht Gesa, hör auf!
Nee, sie heißt nicht Gesa. Es gab einen Vorschlag, wie der Podcast-Name der Katze sein soll. Podcats. Oder Podkatze? Podcats, glaube ich.
Ist nicht so schlecht.
Es ist okay. Und das war der einzige Vorschlag, deswegen würde ich sagen, angenommen oder verlängern wir den Einsendeschluss
noch? Nee, sie hat ja im Grunde jetzt einen Namen.
Die Podcats?
Nein, nicht die Podcats hat einen Namen, ja, aber er ist nicht Podcats.
Gesa?
Nein, die heißt Nanu.
Nee.
Doch.
Nein. Nein, das akzeptiere ich nicht.
Die Podcats heißt Nanu.
Der Podcast, dann ist Podcats schon besser.
Passt, also eigentlich war der Name für sie, den ich auch gut fand, von meiner Tochter, Nina Nanu.
Viel schlimmer noch.
Und Lina Nanu war mir aber ein bisschen zu kompliziert. Und dann dachte ich, dann kurz Nanu klingt schön, könnte auch ein echter Name sein. Und es passt dazu, dass ich sie unter der Motorhaube gefunden habe.
Da wäre es viel besser, sie Nina zu nennen. Wäre ein besserer Katzenname.
Nina, was typische Sache, die man sagt, wenn man das
überrascht. Nein, entdeckt. Nicht deswegen, sondern
nein,
generell und allgemein.
Du willst einfach voll auf diesem Trip einfach irgendwelche Frauennamen zu nehmen und das ist dann lustig.
Das nicht irgendwelche, nicht. Müssen schon besondere sein.
Die
müssen
Nina auch oder Gesa.
Gewisse Humoranforderungen erfüllen. So ist das.
Ich sag gar nichts gegen Gesa als Namen, aber die Katze heißt nicht so.
Also, ich habe jetzt wieder etwas aus der Kategorie Date-Fragen. Wenn ihr datet.
Wieder? Haben wir das
schon häufiger? Ganz oft. Ganz oft haben wir
Date-Fragen. Date-Etikette?
Nee, nicht Etikette, sondern Fragen, die man während des Dates stellen kann.
Ach so, ja.
Okay. Nicht Fragen, wie Dates gemacht werden, okay. Sondern Fragen, die man in
Dates
stellen
kann. Das wäre mir neu, wenn wir darüber geredet hätten.
Wie mir auch. Aber so Dates-Fragen haben wir schon ein paar
gehört. Kannst du gut daten? Bist du gut im Daten?
Ich wurde irgendwann gut. Ob ich es jetzt noch kann, weiß ich nicht. Lange nicht gedatet, aber als ich, ich habe geübt.
Ah ja.
Und also, doch, ich war gut. Okay. Ich glaube,
daten ist mein größter Skill.
Dein größter Skill?
Ja. Dein allergrößter. Du hast mal gefragt, was Benny immer nennt, die größte
Fähigkeit. Ich glaube, daten. Ich gefragt. In einer einstelligen Folge, glaube ich. Okay, da können wir auch nochmal bei einer anderen Stelle drüber sprechen. Aber,
Fragen, die man Dates stellen kann. Oh, da habe ich, glaube ich, auch noch welche.
Was würden Nachbarn über dich im Fernsehen sagen, wenn du Mörder wärst?
Ah ja.
Also dieses klassische, jemand wurde überraschend zum Mörder und man fragt in der Nachbarschaft rum, war immer eigentlich ganz nett.
Genau.
Habe ich gar nichts von mitbekommen. Was würden Nachbarn über dich sagen, wenn du Mörder und weggesperrt wärst?
Ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht sagen würden, war so ein unauffälliger Typ, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube schon, die würden sagen, das hätte ich nicht gedacht.
Wissen Sie, was der Halloween immer angestellt hat?
Also ich glaube schon.
Da dachte ich mir schon, bei dem stimmt irgendwas nicht.
Ich habe mit einer Person, die ich neu kennengelernt habe, über mich geredet. Irgendwie ging es um Generationen, die ist 10 Jahre jünger als ich. Und es war so ein bisschen, was hat man für typische Eigenschaften seiner Generation? Und dann hat sie ein ziemlich gutes Personality-Profile meiner Generation gezeichnet und ich habe bei einem gesagt, nee. Das war sowas wie, hat ein Fahrrad bei sich im Zimmer hängen oder nutzt Funktionskleidung. Das war irgendwie so eine ganze Reihe Sachen, die alle nicht auf mich zugetroffen haben. Und da habe ich auch dann gedacht, ich glaube, ich bin ein ganz schön besonderer Typ im Sinne von irgendwie nicht typisch für...
Du bleibst in Erinnerung.
Ich bleibe in Erinnerung. Und deswegen glaube ich, dass Nachbarn über mich sagen würden, schwierig. Aber auf jeden Fall nicht. Der war ganz unauffällig.
Aber was für eine gute Frage, oder? Ich bin so stolz auf diese Frage.
Ja,
aber
was sind mögliche gute Antworten?
Na, es geht nicht darum, dass es gute Antworten sind. Es ist so eine besondere Betrachtungsweise, weil das
stimmt.
Wirklich einen dazu zwingt, den kompletten Perspektivwechsel zu vollziehen.
Ja.
Und zwar, du musst dann irgendwie auf dem Zettel haben, welche Anteile deines Lebens von Nachbarn überhaupt beobachtet werden oder gehört werden oder irgendwie mitbekommen werden. Und dann auch noch, wie nur, wenn man nur das sieht, wirkt.
Das sind die besten Kennenlernfragen, diejenigen, die nicht mit einer schnellen Antwort zu parieren sind. Außer es sind Leute, die dir sagen, die würden sagen, habe ich gar nicht gesagt, der ist ganz unauffällig. Dann ist einfach das Date zu Ende. Ist auch gut.
Ja, so als Kill-Switch.
Als Red Flag, genau.
Ja.
Ja, ich würde. Also, du willst schon jemanden haben, der irgendwie auch ein Mörder sein könnte. Also irgendwie sehr so ein.
Nee, es geht.
Hab ich so nicht gemeint.
Das ist nur ein Vehikel, diese Mordgeschichte.
Ich verstehe das. Das ist total gut. Das ist genau die richtige Art von Fragen. Man muss immer so ein bisschen in diese.
Aber was ist dazwischen? Die sagen zu dir jetzt, ich möchte jetzt das noch von dir hören. Der ist besonders, aber was heißt das?
Ja, besonders ja Quatsch. Ich habe keine gute Antwort auf die
Frage. RTL steht jetzt bei der Nachbarin hier und sagt.
Was würdest du denn darüber sagen, wenn du das in der Zeitung lesen würdest und interviewt wirst, als mein Bestie?
Über dich?
Ja.
Ich habe es immer schon geahnt.
Endlich würdest du gewaltbereite Jugend abspielen.
Und ungefähr 100 andere Songs, die wir mal aufgenommen haben.
Töten.
Genau, Gehirnstibitzen und so weiter. Ich würde, wenn ich ehrlich bin, sagen, das hätte ich niemals gedacht. Das war eigentlich ein ziemlich netter Dude. Hören Sie sich
aber
diese
vielleicht
zwei
würdest du mir sagen, wie das passt überhaupt
ja, natürlich
nicht in sein Weltbild oder seine Wertevorstellung. Das ist komplett Personality-mäßig atypisch.
Ich glaube, wenn ich das nicht sagen würde, wären wir nicht befreundet. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Freundschaften pflege, wo ich mir vorstellen kann, naja, also wenn die Umstände richtig sind, nein, dann mordet die.
Niemand würde, das wäre eben Quatsch, was ich gesagt habe, niemand würde über mich sagen, dass das schon sein kann, dass ich morde. Aber man würde halt, wenn die auf die Frage, was war das für ein Typ, was ist da die Antwort? Das ist denn schon ein bisschen schwierig.
Ja, was sind die Kategorien, die da zur Verfügung stehen bei was für ein Typ?
Ja, extrovertiert, introvertiert, war gesellig, also das ist ja die Frage. Hat er sich mit vielen Leuten umgeben? Konnte er, weil das sind ja, meistens geht es ja um das Ding, war das so ein seltsamer Eigenbrötler, der vor den Scherben seines Lebens stand oder was auch immer oder soziale Probleme hatte oder Ängste oder so. Und das sind alles Sachen, die man bei mir ja nicht vermuten würde.
Ja.
Niemand würde denken, dass ich Ängste habe. Ich habe über Ängste gesprochen.
Der mutigste Mann aller Zeiten. Weiß ich nicht.
Was würde man über dich sagen?
Unauffällig. Hat nett gegrüßt.
Also deine Nachbarn auf jeden Fall würden all das sagen, was die immer alle sagen.
Die würden sagen, der hat immer nett gegrüßt, hat wenig von sich preisgegeben. Das, glaube ich, würden die Nachbarn sagen.
Ja.
Mich sieht man halt nicht. Also mich sieht man und dann ist es, genau, ich bin unsicher. Ich hab auch schon alten Nachbarn, die Einkäufe hochgetragen. Also nett. Mhm. Nett und zuvorkommt, aber sehr für sich.
Ja. Ganz typisches Profil von so einem Mörder.
Ja. Ab und zu hat man Katzenschreie aus der Wohnung gehört. Es fängt immer mit Tieren an. Okay, eigentlich hätte ich dir diese Frage so pacingmäßig gar nicht stellen dürfen, weil ich habe mir kürzlich eine allgemeine Kritik für unseren Podcast abgeholt.
Du stellst Fragen?
Ich stelle jetzt keine, ich nenne jetzt keine Namen, aber es wurde gesagt, dass also erscheinen Personen potenziell davon manchmal genervt zu sein, dass dass du immer nur über dich sprichst und mir keine Fragen stellst. Mhm.
Ich bemühe mich da übrigens drum, ne? Ich mache das aktiv so.
Oh Gott,
und ich bin immer stolz, wenn ich mal so eine Frage platziert kriege.
Das macht es so viel schlimmer, wenn das die Variante ist mit ich gebe mir Mühe. Absolut. Ja, ich muss dann auch, ich habe da länger drüber nachgedacht, ich musste auch eingestehen. Das ist so, so ist
also
das
im halt. Podcast mache ich das, glaube ich, mehr als sonst, dass ich sowas entscheide, wie ist denn das, wie eben gerade, wie ist denn das bei dir? Und häufig ist es, wirklich häufig so, dass ich dir die Frage zurückstelle und du dann eine sehr kurze Antwort gibst.
Das stimmt. Das
weil
ist,
die Antwort,
du hast recht.
So, das,
das ist manchmal so, dass ich auf jeden Fall ja immer versuche, Dinge möglichst kurz zu verdichten. Richtig gute Voraussetzung für so einen Laber-Podcast.
Ja.
Aber ich habe ja auch so eine gewisse Tendenz, dass man auch nicht dann zu lange immer bei einem Thema bleibt. Deswegen versuche ich es dann zusammenzufassen, gerade wenn du vorher viel Redeanteile gehabt hast, um dann vielleicht ein bisschen weiter zu gehen zum nächsten Thema, falls das jemand nicht so interessant gefunden hat.
Ich würde sonst einfach vorschlagen, die Leute, die damit ein Problem haben, die sollen einfach ein paar Fragen einschicken und die darfst du dann beantworten.
Das ist aber das Ding, was mir in dieser Folge, also in der Folge dieser Kritik aufgefallen ist und ich vielleicht stimmt es nicht und das ist nur meine Wahrnehmung, aber ich würde sagen, Handynotizen, deine zum allergrößten Teil, mir ist was aufgefallen, ich habe mich gefragt und ich erzähle was dazu und meine im allermeisten Fall, mir fällt was auf. Was hält Benny davon?
Ja, genau.
Oder was denkt Benny darüber?
Auf jeden Fall.
Und das ist, glaube ich, eine der absoluten Grundursachen, warum das sich manchmal so anfühlt.
Absolut. Tim.
Ja, bitte. Willst du mir eine Frage stellen?
Kennst du Werthers echte Original?
Kenne ich. Auch immer zu Süßigkeiten, ja.
Wusstest du, dass es zwei verschiedene Arten von Werthers echte Original gibt?
Ja, es sind unterschiedlich helle Brauntöne, ne?
Die einen sind wie ein Bonbon.
Ja.
Die anderen sind eher so wie Schokolade zum Kauen. Die sind mir relativ neu.
Nee, die kenne ich nicht.
Ich weiß nicht, ob die beiden in unterschiedliches Papier eingewickelt sind.
Mhm.
Wenn ja, dann ist die Frage von größerer Allgemeingültigkeit. Hast du schon mal das Papier von Wert das echte Original näher untersucht?
Nein.
Wusstest du das mal? Ich stelle nur noch Fragen jetzt. Dass man das ganz weit auseinanderziehen kann?
Nein, das wusste ich
nicht. Und dass sich dabei die Schrift, die da aufgedruckt ist, nach und nach
vergrößert.
So abribbelt und ins milchige Nirvana verschwindet.
Ja, das geht bei NIM 2 auch.
Das habe ich noch nie bei irgendeinem Papier gesehen. Das sieht so geil aus.
Das geht bei NIM 2 Papier auch. Also bei den klassischen Orangenen und Gelben. Da habe ich das ganz oft gemacht, weil meine Großeltern die immer hatten.
Ist das wie ein
magischer Trick. Ja, das ist geil. Das ist geil. Als
könnte
würde man,
der Typ da bei Simsala Samstag könnte das ohne weiteres machen. Alle würden staunen.
Ja, Das ja, war's jetzt?
Das waren meine Fragen an dich.
Kennst du? Ja. Kennst du? Ja. Okay. Vielleicht ist der Unterschied offene und geschlossene Fragen.
Ja.
Na gut. Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, ich habe schon vor längerer Zeit die Überlegung gehabt, zu erzählen, wie glücklich ich über den Herbst bin. Und zwar nicht über den Herbst an sich. Den finde ich auch ganz gut, auch wenn es aktuell immer ein bisschen regnerisch ist oder so. Aber ich finde, das Jahr insgesamt hat uns hervorragend in den Herbst übergeleitet. Oh. Hast du auch das Gefühl? Also das war irgendwie, es war kein Cut, aber es ging dann, also es gab dann noch so eine Schwelle von richtig schönem, super warmem Sommerwetter. Und dann ging das sehr straight, aber konsequent bergab, um dann sich wieder sehr schnell auf einem Niveau einzupendeln. Wie so ein Aktienkurs, der toll
fällt. Ja, es ist auf jeden Fall, heute hat meine Tochter zu mir gesagt, ich vermisse den Sommer. Aber jetzt schon, der war doch gerade erst. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das nicht so richtig bemerkt habe, wann der Sommer zu Ende war. Was sehr für deine Theorie spricht.
Reingeeast. Ich glaube, mein Aktienkursbeispiel hat gerade genau das Gegenteil ausgesagt. Aber ich will eigentlich sagen, man wurde so reingeeast.
Ja, stimmt. Das ist recht.
Ja.
Aber Aktienkurse sehen immer aus wie eine einladende Rutschpartie.
Ja, immer.
Ja, hat er gut gemacht.
Hat er gut gemacht. Und jetzt möchte ich einen kleinen Lifehack geben. Und das ist jetzt, das geht von 0 bis 99. Die gesamte Lebensspanne. Und auch meinetwegen über 100. Wenn ihr im Herbst spazieren geht oder einfach nur von A nach B, ihr müsst ja nicht euch vorgenommen haben, spazieren zu gehen. Ihr geht einfach zum Einkaufen oder zur Bahnstation. Und wenn ihr da durch Grünanlagen lauft und da sind Wiesen, wo ganz viele Blätter liegen, weil sie einfach darunter gefallen sind. Egal, ob sie nass sind oder nicht, das muss euch egal sein. Auch wenn es regnet, das ist trotzdem genauso schön. Lauft einfach mal wie ein Kind auf diese Wiese, nehmt euch einen großen Batzen Herbstblätter und schmeißt sie nach oben und lasst euch davon beregnen. Das habe ich neulich gemacht.
Das ist toll.
Und das hat mir,
die einfach gerne, Laubhaufen.
Das ist auch gut, aber das war nochmal auch durch den Kitsch, der da durchaus irgendwie, ne, irgendwie mit zu bedenken ist, hat das irgendwie mir sehr gute Gefühle gemacht. Einfach so. Ich wollte meine Frau zum Lächeln bringen. Ich habe sie von der Arbeit abgeholt. Ich hatte nämlich noch Urlaub gehabt und dann war sie vielleicht ein kleines bisschen gestresster als ich in meinem gechillten Urlaubsmodus. Und dann
hast du sie aufgeheitert.
Habe ich sie aufgeheitert mit Laufwerferei.
Schön.
Kleiner Lifehack. Auch vielleicht gut fürs erste Date. Dann weiß man, dass man sowas macht. Und wer das nicht gut findet, ist auch nicht wert, weiter gedatet
zu werden. Hey, was würde ein Nachbarn wirklich sagen, wenn du ein Mörder wärst? Hey, Laufwurf.
Ihr macht euch automatisch unauffälliger. Es ist wie, als würdet ihr ein Alibi einzahlen.
Ist auch ein bisschen krass creepy, wenn die erste Frage, die dir beim ersten Date gestellt wird, wie das so mit Mord und so sich bei dir verhalten wird. Ich weiß nicht, ob die andere Seite da so viel
muss ja dann
Vertrauen
auch
schöpft.
Auch nicht Mord sein. Man kann diesen Part prinzipiell auch weglassen und sagen, was würden deine Nachbarn über dich sagen?
Aber das ist auch so ein Ding.
Aber die Nachbarn werden ja sonst nicht gefragt. Aber wenn jemand gemordet hat und man weiß, wer das war, oder TerroristInnen, dann fragt man ja auch die Nachbarn.
Ich glaube, die meisten Nachbarn haben zu den meisten anderen Nachbarn einfach so ein sehr unsichtbares Verhältnis.
Deswegen aber trotzdem hat man ja eine Meinung. Das ist ja das Ding. Man hat ja trotzdem, gerade wenn man so im Mehrfamilienhaus wohnt.
Also pass auf, abgesehen von den Leuten, die du kennst, und weil du die magst, mit denen du häufiger in Kontakt bist. Wenn du so ein, und das wird ja auch immer gesucht, so diese Halbanonymität. Ja. Hast du entweder Leute, die dir richtig auf den Sack gehen, und ich würde das sagen, das sind deutschlandweit eher so Richtung 5% oder weniger. Und dann die Leute, mit denen du so ein Nichtverhältnis hast. Das heißt, die allermeisten Fragen, die so gestellt werden, werden beantwortet mit genau dem, der schien mir eigentlich ganz freundlich, hab nicht viel mitbekommen.
Das glaube ich aber nicht, weil ich, also ich bin davon überzeugt, weil ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung so, auch in der Halbanonymität hat man eine Meinung. Man hat trotzdem ein Bild. Man hat trotzdem, man stellt sich so ein bisschen vor, wie sieht es da hinter der verschlossenen Tür aus?
Ja, bei mir ist es unterschiedlich bei all den Leuten, denen du in deinem Haus gewohnt hast.
Also es gibt ja auch immer noch Leute, die sieht man dann tatsächlich nie, gerade in meinem Wohnhaus wohnen insgesamt 10 Parteien und viele davon sind sehr alt und können auch nicht viel das Haus verlassen. Deswegen, da hat man dann kein so klares Bild zu, aber ein paar gibt es und wir sind ja auch am Anfang durchs Haus einmal durch und haben immer geklingelt und waren ja in der einen Wohnung sogar drin. Und haben uns eine halbe Stunde mit der unterhalten und ihrer Tochter. Also irgendwie und hat man ja ein Bild. In was für Klamotten bringen die ihr Müll raus? wie oft klingelt da der Pizzalieferdienst.
Ja.
Man kriegt ja immer viel mit.
Das stimmt, man hat ein Bild. Aber das sind halt fast alles Fakten, die bei so einer Frage nach dem Mörder nicht so richtig relevant sind.
Nee, aber es geht ja auch nicht darum, ein faktenbasiertes Bild zu basteln, sondern ein
gefühltes.
Wie wirkt man auf eine Umgebung, die einen regelmäßig irgendwie wahrnimmt, ohne einen zu kennen?
Ich hätte gerne mal so ein paar Beispiele für sehr falsche Bilder. Die Leute, die mich sehr wenig kennen oder nur einmal gesehen haben, aufgrund von Zufällen über mich haben. Vielleicht habe ich da irgendwas Besonderes angehabt oder irgendwas gesagt oder mich irgendwie verhalten, weil es ganz untypisch für mich ist. Und dann so eine Vorstellung, also die Leute, die eine Vorstellung von einem haben, wie die so ist. Komplett daneben häufig.
Aus dem Nichts Leute in der Bahn abgefuckt. Weil sie einen komisch angeguckt haben.
Ja.
Sowas.
Ja. Es hauntet mich immer wieder.
Wenn man nur das sieht,
hat
man ein anderes Bild von dir.
Sag mal.
Als andere Leute.
Nochmal kurz zurück zu der Frage Fragen stellen in Gesprächen. Das finde ich interessant, weil ich mit beidem häufig konfrontiert bin. Zum Beispiel in Beziehung zu meiner Frau ist es auch manchmal ein Thema mit Fragen stellen und so in Gesprächen. Mhm. Aber andererseits habe ich einen ziemlich erfolgreichen Track Record, was du auch bezeugen kannst, von Leute reden mit mir über Dinge, weil ich zuhöre und Fragen stelle.
Ja.
Auch.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn wir vielleicht auch vorhin über privatere Dinge sprechen, habe ich einen ganz anderen Modus.
Oh, absolut. 100%.
Oder auch wenn ich Leute kennenlerne, habe ich einen hohen Anteil von, ich stelle den Fragen, auch weil ich ein Interesse habe, die kennenzulernen, so ein bisschen.
Ja.
Oder weil ich wissen will, oh, das ist eine krasse Situation da gerade bei euch. Wie ist denn das? Ist das eine andere Kategorie von Sachen? Das heißt, ich habe vielleicht schon Interesse, die Leute kennenzulernen, oder an, aber nicht so sehr an Meinungen zu Dingen. Könnte das sein, dass wenn wir so Podcast-Themen haben, dass ich irgendwie sage, es interessiert mich jetzt nicht so doll, was du denkst über das, weil ich vielleicht auch ausgehe, wir haben vielleicht die gleiche, oder ich kenne sie vielleicht schon. Als wenn ich wissen will, wie geht es dir, wie war es für dich in dieser Prüfungssituation oder das.
Ja. Sehr spannend.
Denn ich bin, das ist auch manchmal, dass ich denke, wenn mir vorgeworfen wird, dass ich zum Beispiel nicht gut zuhöre oder nicht Interesse zeige, gleiche ich das ab mit all den Leuten, die mir spiegeln, dass ich sehr viel Interesse zeige und sehr gut zuhöre.
Naja, meine Schwester und Schwägerin, Moment. Das klingt komisch. Wie müssen, geht das?
Mein Vater und Enkel, der große Kaiser Fridolin.
Kann die eigene Schwester in seltsamen Umständen auch die eigene Schwägerin sein, wenn...
Wenn sie dein...
Mann oder heiratet? Oder Frau?
Wenn sie dein Mann heiratet.
Aber, nein. Nee,
das geht nicht. Also es könnte sein, wenn jetzt zum Beispiel deine... Schwester?
Meine Schwester.
Deine Schwester, wenn du trennst dich, du verheiratest und trennst dich.
Ja.
Und deine Ex-Frau heiratet dann deine Schwester.
Ja.
Dann ist sie nicht mehr deine Schwägerin, aber sozusagen
meine die Ex-Schwägerin.
Sie ist nicht deine Ex-Schwägerin, auch nicht wirklich.
Nee, sie war.
Sie ist die Schwägerin, sie ist die Frau deiner Ex. Das ist
Nee. Sie. Moment, nein.
Ex-Schwester kann sie auch nicht sein.
Sie ist doch eine doppelte Schwägerin. Es gibt doch zwei Schwägerin-Varianten. Die Frau deiner Frau.
Nein, die Frau deiner Schwester. So.
Die Schwester deiner Frau. Nicht die Frau deiner Schwester.
Doch, die doch auch. Was ist die denn dann? Das ist dasselbe.
Ja, die auch. Ja. Das meine ich doch. Das sind die beiden Es gibt zwei Varianten.
Die Schwester deiner Frau oder die Frau deiner Schwester.
Ja, genau. Und wenn eine Person dasselbe sein muss, dann müsste sie mit meiner Frau verheiratet sein.
Das was rechtlich nicht zulässig ist.
Nee, also geht das nicht. Gut. Das BGB sagt nein.
Aber wir wollen sie beide heiraten. Wir machen alles zusammen, seit wir Babys sind. Oh, haben wir noch eine Pause. Da muss ich mal einmal rangehen. Das ist ja interessant, um 22 Uhr so einen Anruf zu bekommen.
Interessante Pause. Bis zum nächsten Mal gleich. Gleich sagen wir Tschüss oder so.
Pause.
Pause Ende.
So, das war eine kleine Premiere, nämlich zum ersten Mal eine Pause, seitdem wir unseren Ein-Stunden-Modus aktiviert haben.
Ein-Stunden?
Stunden.
Du hast, glaube ich, Stunden
gesagt. Nein, habe ich nicht. Du hast
Ein-Stunden-Modus.
Ein-Stunden-Modus. Wir sind wieder da, noch ein bisschen fröhlicher. Und ich möchte die Geschichte, die ich eben lang und breit mit der Schwiegerschwester angestoßen habe, kurz zum Ende führen, damit es auch befriedigend ist.
Abbinden.
Ich habe das deswegen erwähnt, weil ja meine Schwägerin, die für mich wie eine Schwester ist.
Ja.
Die Schwester meiner Frau.
Wow, das bin fantastisch.
Gut, ne? Die auch noch Psychologin ist.
Ja.
Als die dich mal einen Abend erlebt hat, mit noch einer anderen dir nicht gut bekannten Person, die tiefe Gespräche ermöglicht hat, das ist ja auch immer so ein wechselseitiges Spiel.
Das ist ein wechselseitiges Spiel.
Die hat hinterher über dich gesagt, boah, Benny ist ja der beste Gesprächspartner der Welt. Habe ich schon mal
tolles Kompliment, schon mal
vielen Dank. Und das nochmal so abschließend zu, wie du wahrgenommen werden kannst und auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen. Weil ich glaube, wenn sie dich nur aus dem Podcast kennen würde, hätte sie nicht dieses Bild von mir.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Guck mal, also ja, das, die Person, die das kritisiert hat oder die das nervt, ich stimme dazu, ich kann das voll verstehen, aber es ist nur ein Teil von mir. Bitte erzähl das nicht weiter, wenn ich mal jemanden umbringe.
Wenn mich Leute richtig doll interessieren, dann kann ich ein guter Gesprächspartner.
Ich habe das extra so hergeleitet, dass es die Themen sind.
Und weil ich dich so gut kenne. Exakt, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, weil du bei mir nicht viel so Wissensgrundlagen aufbauen musst, weil du eigentlich schon genau weißt, wie ich ticke in vielen Bereichen.
Aber ich glaube, ich habe schon sehr
viel. Und manchmal stellst du mir auch solche Fragen.
Manchmal stelle ich dir auch solche Fragen. Genau. Wir wollen mich mal jetzt nicht kleiner machen, als ich ohnehin schon bin.
Winzig. Winzig klein.
Ich wollte noch was nachtragen zu Halloween.
Bitte.
Halloween und die Katze.
Podcuts.
Genau, denn ein richtig geiler Moment war, als ich da lag. Die Katze war halt drin die ganze Zeit alleine und hat das alles nicht so richtig gecheckt. Und die Bezugsperson, einer der Nummer 1 Bezugspersonen, lag die ganze Zeit in Sichtweite, aber unerreichbar für sie aufgebahrt.
Bist du Nummer 1 Bezugsperson?
Ich habe gesagt, eine der Nummer 1 Bezugspersonen, aber wahrscheinlich bin ich sogar Nummer 1
Bezugsperson. Eine der Nummer 1? Wozu machst du eine Reihenfolge mit Zahlen, wenn es nur eine gibt?
Echt komisch. So, und dann hörte ich, wie sich mir Kinder näherten. Und dann, Alter, der ist echt, der liegt da. Und dann sagt er, no shit, Alter, ohne Scheiß. Ey, da ist auch noch eine schwarze Katze. Alter, nee.
Am Fenster oder was?
Ja. Geil. Und dann war die Katze, wie ich es gesehen, dass die Katze einen Großteil des Abends wie eine Statue wir hatten da extra so eine Lampe reingestellt ins Küchenfenster, die so ein bisschen so ein warmes Licht, aber das ist eher wie so ein Spot auf mich war. Und da saß einfach versteinert diese schwarze Katzengestalt, die ja auch noch super passend zu Halloween ist. Man hätte sich das nicht besser ausdenken können.
Sie hat mitgemacht.
Voll mitgemacht.
Sehr gut. Pass auf.
Katzencontent.
Katzencontent bringt immer viel. Wir haben nicht mehr so allzu viel Zeit, deswegen möchte ich dir jetzt nochmal 3 Themenvorschläge machen.
Ja.
Davon ist eins etwas, wo man wahrscheinlich ein bisschen länger drüber reden könnte, weil es vielleicht ein bisschen Deepness-Potenzial hat. Und 2 wahrscheinlich recht kurz, aber witzig abgehandelte Dinge.
Also ich kann nicht ganz drüber hinweggehen, auch wenn du das erfolgreich bisher getan hast, dass ich im Urlaub war.
Ach Gott, ja, der Urlaub. Du hast vorher angekündigt, da wird es wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen
geben. Ja, das stimmt, ist auch nicht so viel.
In Österreich.
Es gab ein paar Sachen aber.
Na gut.
Und
wie war's denn?
Ich habe es mir nicht wirklich aufgeschrieben, leider. Es war ein ganz, ganz, ganz toller Urlaub. Wir waren in Tirol in der Nähe der deutschen Grenze. Wir hatten über diese Haustauschplattform eine wirklich, wie ich das immer wollte. Ich hatte früher immer diesen Traum, ausgelöst, glaube ich, durch viele amerikanische Fernsehproduktionen, mal in so einer richtigen Wald-Holzhütte zu sein.
Ja.
Mit Schnee und
Kabinen.
Und Cabin in the Woods, eine richtig klassische. Und das war jetzt nicht in the Woods, weil es war in einem Ort, in einem Dorf, aber es war so eine Holzhütte. Und wir hatten einen von diesen großen Heizkaminen, die so riesige Kacheldinger. Und es war so eine schöne Stimmung da drin. Und wir haben es uns so gemütlich gemacht. Jeder Ausflug war ein Hit. Alles, was wir gemacht haben, war geil. Wir sind gewandert, wir sind gelaufen. Meine Frau hat sogar einmal Paragliding gemacht.
Wow.
Mega krass. Allerdings fand sie es nicht, dann doch nicht so geil und spektakulär wie gedacht.
Zu fliegen war nicht, ihren Ansprüchen nicht genügt. Okay, alles
klar. Es hat sie ganz viel Überwindung gekostet. Es war voll der geile Prozess für sie zu entscheiden, ich mach das jetzt. Und das war richtig toll. Mhm. Hat es nicht geklappt. Und dann ging es aber 2 Tage später dann doch. Und dann hat sie es gemacht und dann war es gar nicht so geil.
Also typisch für deine Frau, die Metaebene hat mehr Spaß gemacht als das Ding an sich.
Und sie hat auch die Theorie aufgestellt, dass sie sich vorstellen kann, dass es so Leute gibt, die das machen und dann entweder, weil sie es rechtfertigen müssen oder weil sie es selber glauben, hinterher erzählen, wie krass das war.
Glaube ich nicht.
Irgendwie stimmt auch viele, die es richtig toll finden, ohne Frage, aber dass sie glaubt, von der Erfahrung, die sie gemacht hat, hat es nicht so viel hergegeben, dass man so ein Riesending davon
hat. Also ich würde sagen, Bananenboot fahren hat mein Leben verändert schon.
Ja, aber vielleicht ist das auch geil als Paragliding.
Glaube ich nicht.
Also ich würde das nicht machen. Du läufst da und dann, egal. Also wir haben die Berge, die Natur, es war alles in rot, braun, gold, grün getaucht. Wunderschöne Berge. Also wir hatten auch noch so richtig geile Familienzeit. Wir haben dann abends so wie Pen and Paper, aber ohne Regeln, einfach nur Geschichten gemeinsam erfunden in so einer Welt, wo wir Mäuse waren. Oder ich war der Erzähler und die anderen waren Mäuse. Es war eine richtig, richtig tolle Familienzeit. Was habe ich erlebt, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr viel, ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Wie in Österreich haben die echten Hau, da gibt es ja Hofer, was Aldi ist.
Ja.
Aber da steht einfach auf jedem Produkt richtig doll drauf, dass es aus Österreich kommt.
Wir haben ja auch einen gleich nationalistischen Touch da.
Ja.
Von daher.
Das ist das Verkaufsargument Nummer 1.
Ja.
Das steht sogar bei den Sachen, die so diese Instant-Fress-Teigwaren in diesen, ne, wo du dir so eine Mexiko-Stange oder ein Brezen oder so rausnehmen kannst. Und dann steht da bei jeder Sache irgendwie so Topfenstrudel aus Österreich, Brezel aus Österreich, Teig, so immer, überall.
Ja.
Aber wunder alle Leute, die wir getroffen haben, ganz freundlich, entzückend, nett. Das war toll, hat sich sehr gelohnt. Und alles mit dem Zug gemacht. Haben die da nicht so richtig verstanden, weil alle da Auto fahren.
In Wien?
Ging aber. Nein, das ist nicht in Wien. Wir waren nicht in Wien.
Nicht in Wien.
In Tirol.
Ach, Tirol.
In der Nähe von Kufstein. Sind wir. Dann fahren wir in so einem kleinen Ort. Und dann hat mich mein Sohn irgendwie gefragt, weil wir da immer Bus gefahren sind, ob es auch eine U-Bahn gibt. Weil ich, nee, eine U-Bahn, der Ort würde nicht mal für 2 Stationen reichen, sozusagen. Und hab ich erzählt, dass es in Hamburg lohnt sich, das ist ja viel mehr Leute und viel mehr Traffic und alles. Und dann habe ich gesagt, so, ja, also, das ist halt hier viel, viel kleiner als Hamburg. Und dann meinte er, das ist sogar kleiner als unser Stadtteil hier. Und dann sind wir nach Kufstein gefahren, was man vielleicht kennen kann, hat man vielleicht schon mal gehört. Und da war dann schon so richtig wie so eine Stadt, auch Altstadt schön. Und da hat er mich dann gefragt, ist das auch, ist das denn hier jetzt größer als Langhorn, unser Stadtteil? Da habe ich gesagt, ja, ich denke schon. Und dann habe ich geguckt.
Langhorn ist der größte Stadtteil flächenmäßig von Hamburg.
Ja, aber nicht einwohnermäßig.
Nee, aber flächenmäßig.
Ja,
das ging um größer.
Es ging um Einwohnerzahl.
Ah ja, okay.
Leute, weil ich habe das als Beispiel für U-Bahn.
Ja.
Und dann war so, der Ort, in dem wir waren, habe ich geguckt, 2000 Leute, Kufstein 20.000, Langhorn, ich glaube 58.000 oder so. Und ich hatte aber in Kufstein schon das Gefühl, das ist eine richtige, weil wenn du so einen Ort hast in so einer schönen Gegend, dann haben die auch viel mehr Infrastruktur und Altbau und viel mehr, also hier in Langhorn ist ja nichts, weil wir Hamburg halt haben. das war irgendwie beeindruckend. Also richtig geile Zeit hatten wir.
Du als erfahrener Kindermann, eine Erfahrung meiner heutigen Simsala-Samstag-Show, die ich besucht habe. Ab wann verstehen Kinder das Prinzip Personal Space? Verstehst du die Frage?
Weiß ich noch nicht. Ich kann mir verschiedene Lesarten der Frage vorstellen.
Also ich
führe mal aus.
Ich saß im Zentralkomitee im Oberrang, erste Reihe, ganz links außen. Und das war relativ gut besucht. Und da mussten dann auch Kinder quasi im Oberrang so
fremde
vorne
Kinder,
stehen.
Ja,
fremde Kinder. Ja, ja, genau.
Darum geht es.
Die einfach gar, also da war dann halt ein Mädchen, vielleicht 6, 7 Jahre alt, würde ich mal so grob schätzen. Da stand da einfach an diesem Geländer, wo ich saß, 20 Zentimeter von mir entfernt.
Ja.
Hat mich gar nicht registriert, gar nicht mit mir kommuniziert, gar nicht gecheckt, dass ich da bin. So hatte es ja anscheinend. Und stand einfach super dicht an mir dran. Wenn das ein Erwachsener gewesen wäre, wäre das die seltsamste Situation überhaupt gewesen. Aber dadurch, dass das Kind keine Fax gegeben hat darauf, war das halt nicht so schlimm. Aber ich habe mich gefragt, wann fängt das an?
Früher, denke ich. Also das ist tatsächlich, das ist interessant. Das ist wirklich ein Phänomen. Mhm. Und das lernen die graduell. Und die sind natürlich auch sehr unterschiedlich von den Typen. Also es gibt Kinder, die kenne ich, die ich schon richtig häufig gesehen habe. Und die würden nie auf die Idee kommen, mit mir zu reden oder mir eine Frage oder sowas zu stellen. Mhm. Und mein Sohn fragt fremde Leute irgendwas. Aber hat inzwischen, würde ich sagen, schon ein Gefühl für so ein sozial angemessenes Verhalten. Das kriegst du ja irgendwie. Das ist ja sehr diffizil.
Absolut.
Wann ist man wie, mit wem? Und du kriegst ja tausend, das ist völlig verwirrend. Ich würde von Beispiel meiner Kinder und die anderen, die ich so mitbekomme, man kriegt ja viele Leute mit und das fällt dann ja auf, wenn man sagt, boah, das ist ein krass distanzloses Kind. Das ist irgendwie super seltsam für das Alter. Und ich würde sagen, dass das schon mit 3 beginnt.
Oh, okay. Dann war das distanzlos, das Kind. Aber hat einen
coolen also,
Klamotten-Style.
Ja, viele Kinder sind halt auch, und deswegen ist es, glaube ich, nicht so ein Ding, sehr schüchtern mit Fremden.
So war ich.
Und deswegen würden die das, würde diese Grenzüberschreitung eigentlich gar nicht passieren. Aber dass sie merken, dass es so einen sozialen Raum und so mit Fremden und so, das ist eher so dann, ja, 6, 7 vielleicht, würde ich sagen.
Okay.
Gut. Hat dich das gestört?
Nee, wie gesagt, dadurch, dass sie halt nicht nervig war im Sinne von, ich quatsch jetzt auch noch die fremden Menschen an.
Es war nur diese Frage, die sich...
Ja, genau, weil das so
ja
natürlich von ihr auskam. Man richtig gemerkt hat, diese soziale Grenze kennt sie noch nicht.
Mhm.
Und das fand ich spannend, wann Kinder, also in welchem Alter die so checken, dass Fremde vielleicht nicht so nah andere Menschen an sich dran haben.
Glaubst du, du kannst Kinder von ihrem Alter gut einschätzen?
Nö. Glaube ich nicht. Aber
wie wir vorhin gesehen
haben. Genau, wo ich deinen Sohn, der mein Patensohn ist, 2 Jahre zu jung, geschätzt. 2 Jahre zu jung, nicht geschätzt, verkauft.
Ja.
Im Sinne von, ich bin mir ziemlich sicher, dass. Das war kein, ich schätze an auf Basis der Äußerlichkeiten, weil da, also natürlich nicht andersweise so wie du, aber dadurch, dass ich ihn doch mehr oder weniger regelmäßig gesehen habe in seinem bisherigen Leben, ist es bei mir auch nicht dieses, boah, krass, du bist jetzt aber in die Höhe geschossen.
Ja.
Das, diese Situation gab es halt bisher nicht, weil ich das halt immer so graduell mitbekommen habe. Aber ich habe einfach nur versucht, mich zu erinnern, so an mein Wissen, nicht an, wie alt sieht er denn aus.
Mhm.
Das Ding. Naja.
Du hattest gesagt, du hast noch 3 Sachen. Ich bin, wir sind jetzt nah an der Grenze der 1 Stunde. Ich habe aber irgendwie eigentlich noch, weil wir haben jetzt gar nicht über Nachrichten und Politik und sowas geredet und ich habe irgendwie auch jenseits von dem, was ich mir so aufgeschrieben habe, schon das Gefühl, dass ich so ein paar Themen eigentlich habe, die mich vielleicht bewegen.
Aus aktueller politischer...
Ja, so ein diffuses Gefühl.
Oh.
Aber müssen wir nicht machen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, das muss dringend noch auf den Tisch.
Na, dann lass doch mal in der nächsten Folge gucken, ob das da immer noch so dringend hin muss, weil ich glaube, so ganz zum Ende hin einer solchen...
Oh ja, das kann ich verstehen.
...einer solchen Chaos...
Ich kann aber noch eine Selbstbeobachtung machen, bevor du deinen Trio da abfragst. Ich hätte irgendwie Lust auf den diepen Scheiß. Ich weiß nicht warum, ich glaube so...
Ja, gerne.
...das noch fehlt, der Folge.
Ja,
gerne. Ich läute das ein mit einer kurzen Beobachtung, die mich schockiert hat bei mir selber. Und zwar stand ich in einer Gruppe mit 3 Leuten und... 4, also scheint eine Gruppe. Und eine dieser Personen ist russischstämmig.
Hm.
Und das Gespräch war irgendwie langweilig. Es war ein langweiliger Smalltalk. Und meine Gedanken sind immer wieder dahin gewandert, dass ich so einen Anflug bekommen habe von, ich kenne dich, du wohnst hier, du hast mit dem Krieg nichts zu tun, du hast mit Putin nichts zu tun, du bist ein feiner Kerl. Und ich hatte aber so ein bisschen in mir die ganze Zeit klopfen gegen so eine finstere Wand. Dein Präsident ist verantwortlich für so viel Scheiße auf der Welt. Dieses, worüber haben wir neulich geredet, dass ich irgendwann fassungslos war, dass einzelne Menschen, nicht Staaten, sondern das Ego einzelner Menschen zurzeit so viele Menschen negativ beeinflusst.
Mhm.
Und ich hatte so ein bisschen so ein Unwohlsein, dass ich dachte, dass dieses Übel kommt aus deinem Land und irgendwie beschäftigt mich das. Obwohl ich kein negatives Gefühl zu der Person, das ist erste Mal, dass ich so eine Regung, es gibt immer wieder diese Beispiele von, also diese klassischen Darstellungen von Pauschalisierung und nicht vergeben können für Schuld und gerade mit Deutschland ist das ja ganz massiv, ne? Dass ich mich auch gefragt habe, wie lange und wie viel wurde Deutschland in der Nachkriegszeit mit den Nazis gleichgesetzt. Ob aus Comedy-Aspekten wie Monty Python oder aber auch aus so einer, so und auch irgendwie zu Recht.
Aus eigener Erfahrung heraus.
Ja, und ich kann nicht mal, also es war nicht mal verknüpft mit ihm als Person, aber die, es war so ein bisschen die Situation, dass wir da standen und geplaudert haben, während Russland ohne Not ein souveränen Staat überfällt und diesen ganzen Scheißkrieg verursacht. Und wir stehen da und quatschen. Und ich musste immer wieder denken, du bist in Russland geboren, du bist irgendwie damit verbunden und wir stehen hier und das ist irgendwie, fühlt sich irgendwas daran, fühlt sich falsch an. Und das war ein ganz schwerer Moment in meiner Seele.
Also die dunkle Tür, an die geklopft wurde, heißt Rassismus.
Ja.
Schlussendlich.
Aber es ist, also, ja, vielleicht schon, aber ich glaube, es war mehr das Entsetzen nochmal über diese Scheiße, die dieses Arschloch über uns bringt.
Ja.
Dieses Arschloch Putin, nicht der Typ in der Stadt.
Ja, verstehe schon, auch so diesen groben Impuls, aber ich glaube, dass es so tief in die Emotionen reingeht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, genau aus sowas heraus lässt sich so ein Phänomen wie Rassismus erklären.
Das glaube ich auch.
Weil mein Problem, warum ich das nicht so ins Detail nachfühlen kann, ist dieser Gedanke mit aus deinem Land heraus passiert das, also deinem Land.
Ja, es ist nicht sein Land, es ist Deutschland.
Nicht sein, und
das ist der, die, als einmal eins des Antirassismus, ja, das weiß ich.
Aber Moment, es ist ja nicht nur so, dass sein Land Deutschland ist, sondern auch, dass, also das, ich habe das Gefühl, dass es so auf einer Ebene mit Leuten, die jetzt heutzutage noch deutschen Menschen Vorwürfe wegen der NS-Zeit, ja, machen, was ja halt irrsinnig ist.
Weil, ja, wobei ich auch immer, ich habe das immer, es gab ja immer so die Leute, die dann auch, ich war mal in Polen und da hatten wir mit polnischen Studierenden zu tun und die haben gesagt, hey, aber wieso, wir sind doch alles Europäerinnen, ihr habt doch damit nichts zu tun. Das ist ja. Und ich habe immer gedacht, doch, ich habe was damit zu tun.
Nee, nein, du hast ja nicht aktiv oder...
Nein, ich habe keine Verantwortung dafür, genau. Ich trage keine Schuld, sagen wir so. Aber ich habe halt eine Verantwortung gespürt, weil ich Deutscher bin, tue ich immer noch.
Aber Moment, wo, in welche Richtung geht diese Verantwortung? In Richtung der Geschichte oder in Richtung von, na, nee, mit der Geschichte muss man alles besser machen in der Zukunft?
Ich bin auch letztlich ein Produkt, ganz biologisch gesehen, des Dritten Reichs.
Ja, wie alle Deutschgeborenen.
Wie alle Deutschgeborenen und bin aus dieser Geschichte entstanden. Und weil ich so eine Verbindung habe, empfinde ich es wirklich als meine Pflicht, dagegen, also das zu kennen, das zu verarbeiten,
ja,
das mit mir abzugleichen,
ja,
und auch entsprechend zu handeln und vielleicht sogar Verantwortung zu übernehmen dafür, dass das nicht nochmal passiert.
Aber wenn Friedrich Merz jetzt Österreich veranlasst, dass Österreich überfallen wird und du versuchst dich dagegen zu wehren.
Die Tiroler.
Meinetwegen, also wen auch immer.
Tschechien. Ich kenne so einen Weg, der führt von Deutschland direkt, kann ich Friedrich Merz lang führen. über die Hängebrücken, durch die Schlucht. Da kommst du.
Du hast gescoutet vor Ort.
Gescoutet.
Für den Überfall. Genau. Also, wenn das jetzt passieren würde.
Ja.
Also, es ist ja ganz offensichtlich so, dass selbst Mehrheiten sowas nicht immer verhindern können.
Ja.
Selbst demokratische Mehrheiten können nicht unbedingt ein Abdriften in den Autoritarismus und darauf dann irgendwie Militarismus und Invasionsbestrebung, kann das Individuum nicht haben. Also selbst in demokratisch legitimierten Regierungen funktioniert es nicht. In Russland schon mal gar nicht.
Nee.
Das heißt, man kann dieser Einzelperson wirklich keinen
nicht.
Vorwurf machen.
Kann man nicht.
Wenn sie jetzt nicht
die ganz viele Opfer dieses Krieges
Putin
sind Russland. Die armen Leute, die
das
da sterben.
Kommt auch
die arme
dazu.
Bevölkerung, die das aber bezahlen muss, diesen Krieg. Ich habe ganz viel Mitgefühl mit der russischen Bevölkerung.
Genau, aber vor allem, also in deinem schwarzen, deiner schwarzen Tür, die du in dir anklopfst, das basiert ja darauf, dass du ihn stellvertretend für den Präsidenten des Landes siehst.
Nee, das ist ja gerade das, was ich meinte. Ich habe ja ich habe keine Wut gegen ihn empfunden. Ich habe nur diese Situation, dass wir da stehen und irgendwie war es so, es hat so eine dolle Rolle plötzlich gespielt, dass er in Russland geboren ist und aus Russland kommt. Das hat für mich irgendwie innerlich.
Aber das ist doch
und crazy. Und das hat, ja, und das ist gerade, ich habe so etwas noch nie in meinem Leben empfunden. Ich stand immer komplett blank. Ich habe schon mal erzählt, als die Toten Hosen von Rassismus gesungen haben, habe ich gedacht, huch, ist das wirklich ein Problem? Weil ich in so einer Happy Blase und auch innerlich das nicht nachempfinden kann.
Ja.
Und ich habe dabei auch gemerkt, dass ich noch niemals, wenn mir jemand gesagt hat, wenn ich wusste, dass jemand aus irgendeinem Land geboren ist, dass das irgendwas mit mir gemacht hat. Und da ist irgendwas passiert. Ich kann nicht mal sagen, ob es Antipathie war. War es, glaube ich, gar nicht. Ich mag den, das
ist
einfach.
Aber warum ist der russischstämmige Mensch Putin assoziiert und, nee, setze ich jetzt mal voraus, der syrischstämmige nicht Assad?
Er ist nicht unbedingt, das ist eine sehr gut kluge Frage, er ist nicht unbedingt, das werden alle freiheitsliebenden, positiv progressiven Russen und Russinnen gerade sehr wertschätzen, die uns zuhören. Diese Frage von dir. Er ist es nicht. Aber etwas an der Situation, dass...
Ich habe nicht gesagt, er ist Putin, sondern er ist Putin assoziiert
ja,
in
ja,
Kopf.
Ja.
Ist er ja doch.
Ja, schon irgendwie. Also es hat irgendwie was... Wow. Weil, und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass ich in den letzten Wochen und Monaten doller dazu gekommen bin, dass es schon nicht nur Putin ist, sondern irgendwie, weil es auch so in den Medien, das war ja am Anfang total, haben wir mal drüber geredet, wie gut die das gemacht haben, der von Putin Befohlene oder so, das war sehr scharf, präzise auf die russische Regierung oder Putin bezogen und die haben selten über, die haben nie über die Russen oder so geredet. Mhm. Und irgendwie ist das, glaube ich, ein bisschen anders geworden. Auch über diesen andauernden Krieg und so. Und auch ja die, auch wenn es das vereinzelt gibt, die irgendwie ausbleibende Reaktion aus Russland. Ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie die russischen Tennisstars aufstehen würden und sagen würden.
Ja, das so. Stimmt.
Ist das so ein bisschen größer als Putin geworden, glaube ich. Mhm. Und vielleicht ist der Vergleich besser. Ich weiß nicht, ich habe das selber so nicht erlebt, aber so stelle ich mir das vor aus den Teenie-Filmen der USA, die ich kenne. Es war so ein bisschen wie, wenn so Teenager irgendwo rumstehen und da kommt eine Frau dazu und die unterhalten sich über irgendwas und dann siehst du so eine Gedankenblase, wo einfach, oder irgendwas, wo irgendein Typ da steht und sich einfach die ganze Zeit vorstellt, wie sieht die nackt aus, wie sieht die nackt aus, wie sieht, und an nichts anderes mehr denken kann. Und so ähnlich standen wir da und ich habe einfach nur gedacht, du bist in Russland geboren. Was bedeutet das? Und das war so doll.
Krass. Ja, okay. Ja, ich,
Das war da, schwierig und schlimm.
Ich kann dir da so rein analytisch nicht weiterhelfen, glaube ich. Ich habe dir jetzt ein Angebot gemacht. Vielleicht musst du es ein bisschen sacken.
Ich habe auch sofort wieder an Captain Kirk gedacht, der sein Leben lang in so einer Art kalten Krieg mit den Klingonen verbracht hat, die die Russen in der ursprünglichen Serie darstellen sollten. Und der irgendwann damit konfrontiert wird, dass jetzt die Klingonen die Hilfe der Föderation brauchen. Und er soll die Mission führen und sagen, warum ausgerechnet ich? Und dann haben jetzt auch noch die Klingonen leider seinen Sohn umgebracht. Und da...
Den Sohn von Kirk?
Ja.
Der hat einen Sohn?
Ja, kommt irgendwie so ein bisschen aus der kalten Küche, plötzlich ist er da. Und
aus der kalten Küche.
Und jetzt hat... und jetzt ist Kirk, der ja wirklich dieses, ne... Er repräsentiert die Föderationsideale, keinen Hass, keinen Rassismus, gegen alles. Also aus dem bricht und platzt es heraus, dass er den nicht trauen. Diesen Klingon, den traut er nicht. Mit ihm kann man keinen Frieden schließen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass vielleicht... Also was passiert denn, wenn das jetzt noch so weitergeht und Putin wirklich völlig freidreht und durchdreht und anfängt, die NATO anzugreifen und irgendwann wird er besiegt und Russland wird militärisch platt gemacht oder was auch immer. Keine Ahnung, ist bei einer Atommacht schwierig vorzustellen. Und jetzt geht es weiter. Wie ist es dann? Haben wir dann einen Blick auf Russland von wegen, ich weiß, dass es in man liest jetzt Berichte über Finnland und so, wo wirklich das gibt, wir haben Erfahrung mit den Russen. Und denen kann man nicht trauen. Und die sind so. Und das ist, und die, das sind Leitgeprüfte, wo du jetzt auch nicht hingehen willst und sagst, ihr seid aber fiese Rassistinnen, sondern das sind leitgeprüfte Personen, die irgendwie Erfahrung gemacht haben. Und ist es so? Sind die dann die neuen Deutschen irgendwann, wenn es so weitergeht?
Maybe. Also man muss auch ehrlicherweise sagen, wenn man sich mal so die Geschichte der UdSSR der letzten 100 Jahre so anguckt, dann...
Wenig Ruhm.
Wenig Ruhm und zwar aus wirklich völlig unterschiedlichem Spektrum der politischen Realität. Also die können ja alles bespielen, ne? Also von ganz links bis ganz autoritär.
Ja. Oder linksautoritär.
Oder linksautoritär, aber ja. Ja, schenk doch hier nochmal was und von das, deinem Schnaps ein.
Jetzt wieder das, was
ich... Nein, ich bin noch nicht fertig. Und wenn man sich das mal anguckt, so, weiß ich nicht, ich beziehe es, meine Quelle ist jetzt Ken Follett, ne? Ich erzählte von der Jahrhunderttrilogie, wo man auch einer russischen Familie durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo man die begleiten kann. Und man merkt schon, und ich glaube, das ist nicht tendenziös geschrieben, sondern, glaube ich, wirklich eine realistische Abbildung der echten Ereignisse, dass die russische Föderation schon sehr viel auch vor 70, 80, 100 Jahren in sich trug, was sie auch jetzt immer noch in sich trägt. Und
ja, bestimmte Dinge ja auch kulturell nie erlernt, nie geprägt, auch durch diese, vielleicht durch die geografische Lage und dieses Zerrissen.
Ich glaube, das spielt eine Riesenrolle, dass es so ein unfassbares Land ist. Also wie will man eigentlich ein Land wie Russland alleine vernünftig regieren? Lass uns Russland
zerschlagen.
Eigentlich müsste das wahrscheinlich, das würde, glaube ich, der gesamten Weltpolitik gut tun, wenn man nicht Russland größer macht, wie Putin es gerade versucht, sondern Russland...
Make Russia small again.
Ja, genau. Aufteilen.
For the first time.
Sagen wir mal, mindestens 10 Länder.
Gott, die Sowjetunion war noch so viel größer.
So viel größer. Das war unmöglich, dass das irgendwie lange Bestand hat. Das waren fast weltreich.
Ja, und jetzt aber auf der anderen Seite das, was ich auch schon mal gesagt habe, was dieses Volk auch hat erdulden müssen.
Mhm.
Sowohl intern als auch durch extern, als auch durch die Nazis und so weiter. Und das, was die Nazis auch Russland... und dem russischen Volk angetan hat, ist ja auch einfach so gewaltig.
Ja, dafür hat das russische Volk dem deutschen Volk auch gewaltig viel angetan in den Nachkriegsjahren.
Und dann ist es aber auch noch, und dann hast du noch diese ganze kulturelle Komponente mit den ganzen großen Dichtern und Musikern. Und es ist schon irgendwie echt schwierig. Und ich würde, und das, also dieser Ansatz nach dem Kalten Krieg, des Händegebens und des Zusammenhangs. Das war ja so, von so viel Hoffnung getragen und hat so viel Potenzial auch geborgen, dass man wirklich sagt, gemeinsame Weltraummission, Austausch von Kultur.
Man dachte, es ist wirklich möglich, irgendwie irgendwann einen echten Weltfrieden herzustellen. Und
die Partei, die da ganz vorne dran stand, war die SPD, das muss man auch so sagen. Die hat sich einfach dann irgendwie geirrt oder die Zeiten waren nicht so, wie sie sein sollten. Aber kurzum, das hat mir so ein Fenster geöffnet in eine Welt, in der ich eine latente innere Unruhe, Ablehnung gegenüber dem Russischen an sich, das es nicht gibt, hege. Und das hat mich beunruhigt.
Verstehe ich. Aber es ist doch gut, dass du das so festgestellt hast. Viele Menschen, die das in sich tragen und wo es viel schlimmer ausgeprägt ist, reflektieren das gar nicht, sondern halten das als irgendwie... als gegeben hin. Was trinken wir jetzt? Feinsten Edelmarzipan-Likör. Das
ist so ein bisschen unter Verschluss zu halten.
Dann sollten wir vielleicht nicht vom Mikrofon anstoßen.
Nee, und das auch nicht erwähnen.
Ja, aber du hast ja bereitwillig gerade mit angestoßen.
Ich wollte nur so heben, weil ich gemerkt habe, dass ich getrunken habe und dass es unhöflich ist.
Ja, macht nichts. Alles gut.
Oh, so viel Awareness heute.
Okay, so viel Awareness und so viel tiefe Gedanken am Ende. Die Folge ist schon lange in der Zeit überschritten, aber wir sind im Flow. Ich höre nicht auf. Ich möchte diese... das kann man eigentlich ganz gut zur Grundlage nehmen. Für meine tiefe Frage, die ich habe... die so ein bisschen dadurch entstanden ist, wir haben schon, weiß ich nicht wie oft, über das Thema Worte und Sprachen und verschiedene Bilder im Kopf und Realitäten gesprochen. Und ich merke, und du kennst es genauso, wie häufig man Dinge, die man so versucht auszudrücken, nur auf Englisch ausdrücken kann. So englische Worte, wo es keine richtig gute 1:1 deutsche Entsprechung für gibt. Und umgekehrt sicherlich genauso. Viele vorhin deutsche Worte.
Von Eeriness
gesprochen. Ja, genau. Eeriness ist ein gutes Beispiel dafür. Und darauf aufbauend habe ich mich gefragt, glaubst du, es würde auf der ganzen Welt, so Alternativuniversum, wir haben es irgendwo abgegrenzt vom Sacred Time, ach nee, das ist Loki, damit kannst du nicht anfangen. Alternativuniversum.
Mhm.
Die gesamte Welt spricht dieselbe Sprache, egal welche. Ist unerheblich.
Babylonisch,
Esperanto, Gebärdensprache, Morsecode, Deutsch. Egal. Aber alle Menschen würden dieselbe Sprache als MuttersprachlerInnen reden.
Ja.
Glaubst du, es gäbe weniger Konflikte? Oder mehr oder gleich viele? Glaubst du, es würde was an der Konflikthäufigkeit verändern?
Nee.
Eindeutig nein?
Nicht so eindeutig, sonst hätte ich nicht so eine krass lange Pause gemacht.
Okay, stimmt. Kann ja sein, dass du im Kopf alles für und wieder
abgewogen hast.
Ich glaube,
eine Gegenfrage.
Ich kann es mir vorstellen, dass es weniger gäbe. Und zwar, weil ich ja glaube, und ich bin davon überzeugt, dass du mir dazu stimmst, Sprache prägt auch eine Kultur ganz entscheidend.
Ja.
Also ich glaube auch, dass russische Literatur ein anderes Gewicht hat als deutsche. Und gar nicht, dass es eine mehr oder weniger oder eine besser oder schlechter, sondern einfach anders.
Andere Art von Gewicht.
Andere Art von Gewicht.
Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich weiß genau, was du meinst.
Substanz.
Eine andere Qualität.
Die Qualität ist, glaube ich, aber auch nicht richtig.
Eine andere, nicht eine höhere, sondern
eine andere. Nee, eine andere Art. Okay, es ist eine andere Art von Qualität. Als mit anderen Stärken und anderen Schwächen. Also, und ich glaube schon, dass...
Anderes Genre. Fast.
Ja, vielleicht Genre.
Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du
genau meinst. Genau, und auf Basis dessen könnte ich mir halt vorstellen, dass auch so krasse Unterschiede in den eigenen Kulturen, die wiederum zu Konflikten
und Kriegen führen. Achso, du meinst jetzt, die Sprache ist so eine Art Katalysator oder Verstärker oder Brennglas für bestehende Unterschiedlichkeiten,
vergrößert Unterschiedlichkeiten. Und wenn man dann versucht, sich in Konfliktsituationen auszutauschen, lässt sich auch weniger gut und auf jeden Fall nicht mehr ungefiltert miteinander kommunizieren.
Also auf jeden Fall ist es richtig, dass Unterschiede Konflikte befördern. Aber auch das Gegenteil. Unterschiede befördern auch Zusammenarbeit und Austausch. Also ich glaube, wenn die ganze Welt
aber
gleich wäre
ja
in der Sprache und auch kulturell gleich wäre,
ja,
würde es auch weniger Austausch geben und das würde wiederum weniger Kontakt und vielleicht mehr. Also, und es gibt so viele andere Unterschiede in wo man wohnt, wie man wohnt, was um einen rum ist, wie reich man ist, wie arm man ist, was für Bodenschätze man hat, dass ich glaube, dass Konflikte weiterhin sehr viel Fuel hätten. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob vielleicht diese wunderbare Eigenschaft der Unterschiedlichkeit, ob die uns nicht insgesamt als Menschheit auch doller zusammenbringt. Hm. Weil genug Leute immer das andere suchen und im Austausch und im Verständnis von dem anderen und auch über Sprache man sich selber die Welt immer wieder neu erschließt.
Aber nur, das ist ja nur der, okay, dann gäbe es sozusagen nur noch eine Lesart der Welt. Und man kann sich nicht mehr neue Perspektiven reinholen. Ja, eine Lesart
der Welt ist wirklich, ich als Geisteswissenschaftler und Germanist,
ja, aber
ein multiperspektivisches Denken ist eigentlich alles das Wichtigste und alles, was wir haben.
Aber in dieser alternativen Realität, von der wir gerade sprechen, da gibt es ja das nicht mal in der Theorie. Von daher kann es einem auch nicht fehlen.
Dann würde das einem nicht fehlen, weil man es sich gar nicht vorstellen könnte.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das sogar diese Unterschiedlichkeit auch Brücken baut. Weil dieser Prozess des ich lerne was verstehen und ich nehme die Perspektive einer anderen Person oder einer anderen Bevölkerungsgruppe komplett wahr, mich diesen viel näher bringt. Als wenn das einfach nur, weißt du, so Dörfer. Irgendwie hier, keine Ahnung, Norddeutschland, plattes Land, Schleswig-Holstein, zwei Dörfer nebeneinander. Die hassen sich.
Ja.
Niemand ist so schlimm wie das Nachbardorf. Das stimmt. Und wenn du als Außenseiter dahin fährst, sind die komplett identisch.
Stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt.
Und ich glaube, wenn die ein bisschen doller anders wären, wären die nicht so überzeugt davon, dass die anderen, die gar nicht gehen, die schlimmsten auf der Welt sind.
Okay.
Fußballvereine.
Okay, also es ist ausgeschlossen, dass es keine Konflikte mehr gäbe, weil die Konflikte gibt es ja ganz offensichtlich auch innerkulturell, in der Sprache.
Aber ich weiß ja, ob es weniger gäbe.
Weniger. Und vor allem weniger. Vielleicht.
Ich glaube, Sprache ist da nicht die größte Stellschraube.
Ich habe mich gefragt, ob vielleicht das Russische sich nicht gut ins Englische übersetzen lässt und umgekehrt.
Meinst du, die haben einen ganz feinen, coolen Humor?
Ja, vielleicht.
Und der kommt nie an.
Vielleicht. Es gibt so viel englische Humorschulen, die sich nicht so ins Deutsche übertragen lassen und umgekehrt möglicherweise auch.
Ja.
Wer weiß?
Wer weiß?
Wer weiß?
Diese Frage können wir nicht abschließend beantworten, aber sie ist interessant. Und in jedem Fall ist Sprache mächtig.
Auf jeden Fall.
Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir reicher dadurch werden, dass wir unterschiedlich sind.
Okay, Reichtum durch Unterschiedlichkeit.
Wir schließen uns die Welt. Es ist so ein bisschen, als ob wir einfach BotschafterInnen ausgeschickt hätten als Menschheit. Millionen. Und die gucken sich die Welt alle anders an und dann kommen sie alle nach Hause an einen riesengroßen gedeckten Tisch und plappern alle durcheinander und es ist einfach die größte Kakophonie und alle sehen was anderes und es ist herrlich. Die Welt an einem Tisch, Russland kommt doch endlich wieder dazu.
Mhm.
Und die USA auch und noch so ein paar andere Schweinestaaten.
Gute Idee, Sarah Wagenknecht. Und nicht Sarah Wagenknecht, weil die hätte Amerika nicht so gern dabei. Kompliziert, kompliziert. Vielleicht wird es in der nächsten Folge ein bisschen tagesaktueller und politischer. Ich fand es gut, dass wir jetzt einige Folgen lang uns davon weit entfernt gehalten haben.
Haben wir.
Haben wir wirklich.
Das war keine bewusste Entscheidung.
Nicht wirklich, wobei ich habe es in einer Folge aktiv am Anfang gesagt, dass ich mir das wünschen würde.
Das stimmt.
Hat gut funktioniert. Ich möchte jetzt aber auch keine falschen Versprechungen machen. Das kann sich durchaus ändern, wenn uns danach ist.
Es ist nicht nur so, dass wir keine tagesaktuelle Politik besprochen haben. Wir haben auch nicht sowas besprochen wie Boulevard, was sonst auch mal ist.
Ja.
Also wenig einfach aktuell irgendwas.
Ja,
Sport.
Richtig. Nix. Gar nichts. Vielleicht ab der nächsten Folge, vielleicht aber auch nicht. Wir machen, worauf wir Lust haben, weil wir das können.
That's it.
Zum Abschluss.
Ja.
Ich könnte es auf die nächste Folge schieben. Ich belasse es aber in dieser und das ist nochmal ein kleines Highlight am Ende. Wir werden jetzt mal gemeinsam Regeln festlegen für ein gutes menschliches Miteinander. Wir können Worte verbieten und so. Dann können wir, finde ich, auch Regeln festlegen für ein gutes Miteinander.
Zum Beispiel, dass man bei Halloween nicht in großen Gruppen
rumgeht. Zum Beispiel.
Das und Achtung, habe ich vergessen, nicht nach 19 Uhr noch klingelt. 18 bis 19 Uhr ist die Zeit, in der ihr lauft. Eine Stunde reicht, da sammelt man super viele Süßigkeiten ein.
Da haben wir zwei Regeln jetzt grundgelegt für Halloween-Etikette und bitte alle daran halten, ansonsten kommen wir und schießen euch in die Kniekehlen.
Von hinten.
Von hinten, ja. Von vorne wäre beeindruckend. Von vorne, nein, das ist viel bedrohlicher. Ansonsten schießen wir euch von vorne in die
Kniekehlen. Von vorne in die, ich wollte es eigentlich so machen.
Ja.
Ich habe einfach das falsche Wort benutzt.
Du hast es einfach versehentlich richtig gemacht.
Ja.
Genau. Aber, Achtung. Und ich möchte, dass du mir jetzt genau zuhörst, weil die Frage ist wohl überlegt formuliert. Mach kurz dir Gedanken darüber, was du denkst, was
du dir eine Frage von dir.
Eine Frage von mir für allgemeine soziale Humoretikette. Das ist das Thema. Und zwar, was ist die maximal akzeptierte Anzahl von Gag-Wiederholungen im Sinne von so spontanen Insidern?
In einer Situation?
In einer Situation, in einer Runde oder auch zu zweit, aber besser ist eine Runde von Menschen, wo man ja ab und zu mal, ja, nicht zu zweit, das nehme ich wieder weg.
Stellst du eine unmögliche Frage.
Es ist eine Runde von Menschen und da kommt es ja ab und zu mal vor, dadurch, keine Ahnung, es gab ein Missverständnis und irgendjemand hat irgendwas Falsches verstanden.
Und
das wieder zu zitieren, ist dann 5 Minuten später nochmal witzig. Ist es? Stopp.
Ja,
Moment, du kannst nicht sofort sagen, nein.
Die Frage ist nein. Die Frage, die du stellst, ist falsch.
Nee.
Du fragst nach einer maximalen Grenze. Die kann es nicht geben.
Wieso kann es keine maximale Grenze geben?
Das Kernelement von Humor ist Situationsangemessenheit.
Ja, aber es,
das Gespür für die Situation.
Ich stimme
dazu. Das ist nicht universell quantifizierbar oder messbar. Es kann Situationen geben, in denen du ein Running Gag 20 bis 40 Mal nutzt und es so benutzt und so kreativ verwendest, dass es immer wieder funktioniert.
Nein.
Und es gibt Situationen, in der schon die dritte Wiederholung, du denkst, oh mein Gott, hast du die Scheiße falsch gelesen.
Deswegen ist 3 das Maximum. 40 gibt es niemals. Das ist nicht mal unter Laborbedingungen.
Was, Variationen sind die? Zählen die dazu?
Ja, zählen dazu. 3-mal.
Du kannst auf jeden Fall Witze richtig lange wiederbringen.
Ja, aber es ist, wird ja irgendwann nicht mehr besser oder irgendwann fängst du an,
weil der Kontext sich verändert.
Ab dem 4.
Und wenn du den richtigen Moment erfindest und es wieder zündest, kann das fantastisch sein. 40 ist natürlich wahrscheinlich
viel zu viel. Okay, pass auf. Ich komme dir insofern entgegen.
Auf jeden Fall mehr als 3.
3 innerhalb der ersten 2,5 Stunden. Wenn dann eine angemessen lange Zeit seit dem letzten vergangen ist, dann darf man es nochmal hervorholen und dann erhöht sich die Maximalanzahl auf 5. Aber dann ist Schicht im Schacht.
Ich würde so niemals mit Zahlen bei sowas agieren. Niemand unterschätze nie die Kraft von Humor, wenn sie gut in den richtigen Händen ist. Also wirklich, da habe ich schon viel erlebt und das ist für mich ist das genau der Kern von Humor. Das Gespür für den Moment und den Kontext. Denn das kann einfach so auseinanderklappen, wie so ein Soufflé. Es fällt zusammen oder es geht auf. Und du brauchst einfach das Gespür.
Ja, braucht man, damit man es nicht öfter als 5-mal macht.
Ja, nee, lass solche Regeln. Es kann sein, dass du recht hast und dass es irgendwo in dem Bereich ist.
Überleg mal, was du da sagst. Überleg mal, was du da sagst. Deine Grundannahme ist, dass die meisten Menschen da ein sehr gutes Gespür für haben. Nein. Und das ist ja nicht so, sonst wäre deutsche Comedy nicht so, wie sie ist. Aber deswegen lass uns doch mal lieber. Problem? Ich glaube, es ist vor allem ein deutsches Problem.
Es ist ein Problem von deutscher Comedy, aber nicht
von deutscher, Sprache.
Oh.
Könnte sein. Gar nicht. Wenn man jetzt aber das Maximum auf 5 festlegt, dann schadet man wenigen sehr guten, aber hilft sehr vielen sehr schlechten.
Ach so, du willst sozusagen, wie so eine Regel.
Ja, da habe ich doch eingeleitet erst Wörter verbieten, jetzt Regeln für soziale Miteinander festlegen. Jetzt willst du 40 als
Nein, Entschuldigung.
Ich
habe die Prämisse der Frage missverstanden, vergessen.
Vergessen, ja.
Ich habe sie vergessen. ich würde dann Humorführerscheine beantragen wollen, die von dieser Regel Ausnahmen
machen dürfen. Warum hast du das denn so kompliziert?
Bürokratieaufbau.
Einfach sagen, das ist verboten, Todesstrafe und alles andere ist okay.
Aber dann willst du einem so ein Humorwerkzeug nehmen? Todesstrafe?
Ja, dann Todesstrafe.
Also es ist auf jeden Fall schwer auszuhalten und ich merke das bei meinen Kindern ja auch, die Humor lernen.
Das stimmt, wir müssen Mindestalter machen.
Ja, auf jeden
Mindestalter Fall. Mindestalter für Todesstrafe. 18.
Herzlichen Glückwunsch, du darfst jetzt getötet werden durch den Staat für schlechten Humor. Also ich glaube, du bist an einem Kernpunkt von Humor zugange. Mhm. Und auch das sind ja auch diese ganzen Nervsprüche, die wir haben. Das ist ja auch so ein Problem von Copy and Paste. Und bei Kindern ist es nämlich ganz doll in einem gewissen Alter so, wenn die merken, wenn ich was Witziges mache, dann wiederholen die das.
So lange, bis es
einen nur noch und zwar nervt. Eine 1:1 Wiederholung. Ah, ich will auch noch was sagen. Und dann sagen sie dasselbe. Und der Raum ist tot. Es ist eine Eiseskälte, die sich ausbreitet. Faszinierend, wie Humor funktioniert, ne?
Und auch Humorentwicklung. Nicht nur, wann man Leuten nicht mehr so nahe kommen soll, sondern auch, wann man aufhören soll, seine Scheiße zu wiederholen.
Ja. Ganz, auch wenn ich aufgefordert werde, etwas, was ich lustig finde, nochmal zu tun. Kannst du das nochmal sagen?
Ja.
Nein.
Nee.
Das ist gegen meine Profession.
Das ging ich bin nur nämlich,
wie
Moment.
Du gesagt hast, richtig in meinem Herzen einfach Comedian. Und Humor ist das Wichtige. Es ist wirklich, Humor ist für mich, und es tut mir leid an alle humorbefreiten Menschen da draußen, die gerne mit mir connecten wollen, die wichtigste Eigenschaft in anderen Menschen.
Aber welche humorbefreiten Menschen sind sich bewusst, dass sie humorbefreit sind?
Ich glaube, die gibt es.
Ich glaube aber nicht so viel.
Nee, aber... Oh.
Ich hoffe, dass es sie gibt. Ich hoffe...
Also, mit Humor kann man bei mir ganz doll gewinnen und ganz doll verlieren.
Ja. Okay.
Warum ist das so? Egal, wir sind durch.
Komm, wir sind durch.
Mach den Cap drauf.
Let's don't freak out at don't the end. We are the beleuchteten Brüder. And we will be beleuchteten Brüder in the future. Because we like to be the beleuchteten Brüder. Warum redest du alles nur Selbstsprache?
Weiß nicht, ich will es mal rausprobieren.
Ein Kind zu sein?
Nee, eben so als Stilmittel.
Ja, eben hast du dich darüber beklagt, dass deine Eltern...
Ich habe geguckt.
Eltern, deine Kinder dich 1:1 nachmachen. Und
das ist was anderes. Ich habe geguckt, wie schnell ich wohl deinen Spuren folgen kann beim Sprechen.
Okay, es ist eine seltene Challenge
gewesen. Ja. Verstehen. Und es ging ganz, irgendwann war ich voll gut im Flow, weil man versucht zu antizipieren.
Okay.
Weil man zu antizipieren versucht. Ich hasse das, wenn mir das passiert.
Also, ich habe auch in dieser Folge Benni nicht von den Verrätern erzählt. Ich weiß, dass ich das großspurig angekündigt habe in der vorletzten Folge. Vielleicht ja beim nächsten
Mal. Welche Verräter?
Die Reality-TV-Sendung.
Ach so.
Die Verräter. Habe ich vor 2 Folgen, als ich versucht habe, dich zu überzeugen, mit mir einen Reality-TV-Podcast zu machen. Ich habe nur gesagt, das wäre mein Wunsch.
Ja.
Und habe ich gesagt, vielleicht wäre das so ein,
guter Zwischending, Einstieg,
von wo ich auch dein Leben ein bisschen bereichern könnte.
Was sind Verräter ohne R? Väter.
Ja.
Denk mal drüber nach.
Denk mal drüber nach. Denk da draußen drüber nach.
Ein gutes Beispiel für sehr guten Humor.
Wir sind und waren und werden immer sein. Die beleuchten
die Brüder. Brüder.
Man kann nicht sagen, dass wir es waren, weil wir es sind. Kann man etwas gewesen sein, was man ist?
Nein.
Niemals? Gibt es keine Ausnahme? Doch. Was kann man gewesen sein?
Ich, naja, so mit so einem Einschub, wie ich war schon mal in Stuttgart. Wenn du gerade in Stuttgart stehst.
Und bin wieder in Stuttgart. Ja. Wir waren die, aber dann muss man, also die hinreichende Bedingung ist, man muss zwischendurch aufgehört haben,
ja, was zu sein schon. Oder zu sein. Und du würdest auch sagen, schon mal, wenn du jetzt in der Kneipe in Stuttgart sitzen würdest, ja, und jemandem aus Stuttgart sagen würdest, ey, vor 10 Jahren war ich in Stuttgart und da habe ich...
Würde man nicht sagen. Vor 10 Jahren war ich schon mal in Stuttgart.
Man muss das adressieren, dass man schon wieder da
ist. Oder war ich auch in Stuttgart. Ja. Aber man würde es nicht einfach so sagen, als wäre man in Hildesheim.
Genau.
Wer in Hildesheim ist, redet nicht so, als wäre er in Stuttgart.
Ich glaube, in Russland kann man solche Feinheiten nicht ausdrücken. Deswegen führen die Krieg gegen die freie Welt. Diese Russen. Oder die Frauen.
Oh Mann,
die sind nicht schuld.
Danke für die Aufmerksamkeit und gehabt euch wohl.
Gehabt euch wohl.
Gut antizipiert.